Willkommen zurück zur 14. Folge von Watch This. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir sind wie üblich zu dritt. Hallo Basti.
Servus.
Und hallo Henning.
Moin.
Tja, und fangen wir an?
Jo.
Fangen wir gleich mal an mit den Trailern. Ich habe nämlich rein zufällig einen echt geilen Trailer gefunden. Ich verfolge ja eigentlich immer so, was kommt an brandneuen Trailern und saug die dann alle auf. Aber der ist mir so irgendwie beim Surfen untergekommen. Der Film läuft jetzt auch schon seit 2 Wochen in den Staaten. Es geht um Armored, also zu Deutsch übersetzt irgendwie eingebunkert oder so ähnlich. ist ein sehr, sehr interessanter Trailer, finde ich. Ist auch von einem sehr unbekannten Regisseur, also mir jedenfalls. Der nennt sich Nimrod Antal. Der soll allerdings, habe ich dann gelesen, auch den nächsten Predator-Film machen. Also vielleicht irgendwie ein aufkommender Regisseurstar. Bei den Schauspielern sieht es schon wieder anders aus. Spielen mit Matt Dillon, Jean Reno und Lawrence Fishburne. Und ich habe auch im Trailer noch einige andere bekannte Gesichter irgendwie gesehen. Und es geht wohl irgendwie um so einen Banküberfall mäßig. Genau das, was Basti ja gemeint hat, dass er das irgendwie gar nicht mehr sehen kann.
Ja.
Und dieses Team, die zerstreiten sich dann wohl und dann geht es darum, dass die wohl auch unterschiedliche Ausprägungen von Kriminalität haben und irgendwie einer meint, jetzt das geht aber nicht mehr, da ist ja dann ein Wachmann und dem wird Gewalt angetan oder aber so in die Richtung.
Aber du hast jetzt den eigentlichen Witz, der eigentliche Witz davon ist doch, dass die für ein, wie nennt man das, Sicherheitsunternehmen tätig sind,
ja, die
normalerweise Geld hin und her bringen.
Ja gut, aber das sieht man ja im Trailer. Man muss den sich schon selber angucken.
Naja, aber das ist ja der Witz doch. Und dass die als seriöse Sicherheitsleute, Firma, wie auch immer, sich dazu entschließen, einfach ein bisschen Geld selber einzupacken.
Du bist also ja, mit der Art und Weise, wie also, der Manu jetzt den Trailer erzählt, nicht zufrieden.
Kritik. Aha.
Ja, Moment.
Na gut. Also über die Weihnachtsferien dann bitte Bewerbungen. Wir brauchen einen neuen dritten Mann. Nein, du hast schon recht. Es ist tatsächlich der Witz. Also das macht der Trailer auch sehr gut. Diesen Hoppler-Moment, den gibt's im Trailer. Das ist richtig.
Also ich wollte damit ja auch nur irgendwie zum Ausdruck bringen, dass das nicht so ein
0815.
Stinknormaler, langweiliger Banküberfall ist.
Nee. Also da einfach mal angucken. Ich fand den wirklich interessant genug. Und ja. Anfang Februar kommt der Film dann zu uns nach Deutschland.
Ah. Alles Mist.
Ach was.
Alles Mist. Ihr müsst nämlich was ganz anderes euch angucken. Und zwar meinen Trailer, den ich jetzt euch erzähle. Der Manu hat ihn aber übrigens auch gefunden. gut. Es geht um The Sorcerer's Apprentice. Ist richtig ausgesprochen, oder?
Yep.
Ja, also der Zauberlehrling. Und Henning, du hast da eine schöne Geschichte zu erzählen dazu, oder?
Der Klugscheiß-Part.
Ja, genau. Nein.
Die Bilder hatten wir zu diesem Film ja irgendwie vor 2, 3 Folgen. Da glaube ich, waren Henning und ich alleine. Da gab es die ersten Bilder dazu.
Hm.
Und dann haben wir uns beide irgendwie als totale Idioten geoutet und wussten nicht, was eigentlich jetzt so der Ursprung von dieser Zauberlehrlingsgeschichte ist. Ne? Mittlerweile haben wir es natürlich alle gegoogelt.
Genau.
Goethe. Genau.
Und so.
So, okay. Und
Weimar.
Ja, okay. Bis alle Details auftragen. Ja,
genau, das war jetzt
1700 was?
Ja, wann?
Irgendwann 1700, oder? Habt ihr
1797.
Okay, gut. Genug davon. Basti, du findest den Trailer geil, ja?
Ich finde den Trailer total toll, weil es sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, Batman, Spider-Man-mäßig irgendwie aus. Ich weiß nicht genau, warum. So ziemlich dunkel, düster.
Das kann ich dir schon sagen, weil der Film spielt in der Jetztzeit.
Ja, aber es ist schön. Also sieht, also nicht schön, aber er sieht auf jeden Fall abgefahren aus und ist böse und hat ein paar geile Effekte. Also ich habe da sage ich mal, beeindruckter davon als bei Avatar-Trailern zum Beispiel, wo ja immer alle erzählen, oh ja, es ist so geil und es ist so noch nie da gewesen, diese Effekte und sowas. Habe ich eh noch nicht verstanden, warum, aber da sieht es auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Also macht einen sehr guten Eindruck. Ziemlich viel Action, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Und wenn die da nicht wieder alles im Trailer verballert haben, wie das manch anderer Film ja gemacht hat, dann könnte es eine nette Geschichte werden. Also angucken.
Tja. Ich weiß nicht, ich bin sehr skeptisch. Also, es war irgendwie seltsam, sich diesen Trailer anzugucken. Weil so gefühlt die 2 Minuten lang ging es mir so, dass ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Denn zu Beginn wirkt es erstmal überhaupt nicht wie der Zauberlehrling.
Ja.
Es deutet nichts darauf hin, dass das überhaupt der ist. Das ist so die erste Minute von diesen 2 Minuten.
Das
stimmt. Da habe ich dann immer geguckt in die Titelleiste, ist das schon der richtige? Habe ich mich verklickt? Was ist denn jetzt? Ja. Oder hat Apple da den falschen Trailer reingesteckt oder so? Ja. Seltsam. Mhm. Naja gut, nee, stimmt schon. Weitergeguckt. Dann kam diese moderne Jetztzeit, ja, irgendwie New York oder Chicago oder wo sie den auch immer gedreht haben. Hochhäuser und alles aktuell und so. Da habe ich gedacht, hä, bin ich total blöd. Das, der Zauberlehrling, das war doch schon das mit dem Besen, habe ich mir dann gedacht. Ja. Und es gibt dann so auch so eine halbe Sekunde von diesen schnell geschnittenen Szenen im Trailer. Irgendwo habe ich mal Besen gesehen dann, aber ich fand das ein bisschen sehr seltsam. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie man diese Geschichte in die Jetztzeit transportieren möchte. Aber
also naja. Ich finde, das wirkte auch wie so eine bunte Genre-Mischung aus, ich weiß nicht, allen möglichen Filmen. Allein irgendwie von Drache bis ja, so ein bisschen an Zauberei, aber eben halt alles, da war dann noch China und also ich weiß nicht.
Also das war ein bisschen. Ich muss ja sagen, es ist wie gesagt ein bisschen abgefahren, aber ich fand zum Beispiel, wie hieß denn das, der Club der Gentlemen oder so?
Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen,
genau. Den fand ich zum Beispiel ziemlich geil.
Den fand ich auch nicht so schlecht, wie es überall geheißen hat.
Und ja. Der war ja auch so ähnlich. Also auch vom so ein bisschen abgefahrenere Geschichten, die da passiert sind. Und man hat so ein bisschen da gesessen und gedacht, hä? Und das finde ich ganz gut. Jetzt ist es auch nur ein Trailer, jetzt habt euch
doch nee, nicht klar, so. Also mich hat es halt einfach überrascht, weil von diesen Bildern, die da irgendwie vor 2 Wochen kamen, hat man das meiner Meinung nach überhaupt nicht gesehen, dass es nicht irgendwie im Mittelalter oder so spielt. Mhm. Das war halt sehr überraschend.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, was die dann nachher im Endeffekt im Film so dann darstellen oder worum es denn da geht, weil ja. Der Trailer, der bietet irgendwie alles Mögliche eigentlich an.
Ja, ich habe dann auch mal geguckt, ob irgendwie die Autoren vielleicht schon was zu vermelden hätten und man sich deshalb freuen könnte. Die waren aber sehr unbekannt, haben noch nicht viel gemacht. Der Regisseur ist John Turteltaub, der hat auch eben mit Nicolas Cage diese zwei... Das Vermächtnis des geheimen Buches hieß der eine und der andere war mit den Tempelrittern, glaube ich.
Ja.
Diese modernen Schatzsuch-Abenteuerfilme, die hat er gemacht. Die waren Durchschnittskost, waren ganz okay.
Jo.
Und er hat auch bei sehr, sehr vielen Jericho-Folgen als Executive Producer mitgemacht. Das, was ich irgendwie als großes Plusmerkmal erachte.
Ja.
Also mal drauf freuen trotzdem.
Mhm.
Und damit sind wir mit den Trailern nämlich auch schon durch. Es waren sehr wenige, die ich irgendwie interessant fand die Woche. Aber es wird gemunkelt, dass es zu Weihnachten einen Trailer zum Thron-Nachfolger geben wird. Der ist ja jetzt auch irgendwie seit Mitte des Jahres angekündigt. Mhm. Und es gibt so einen kurzen Teaser. Mal schauen, ob wir uns da Weihnachten freuen dürfen. Auf jeden Fall auf Weihnachten freuen dürfen wir uns wegen einem anderen Trailer. Der ist schon bestätigt, und zwar A Couple of Dicks. Von dem habe ich auch irgendwie vor einigen Folgen schon mal erzählt. Das ist das aktuelle Kevin Smith-Projekt mit Bruce Willis und Tracy Morgan. Diese, was hatten wir gesagt? Buddy Cop ist das Genre, ne? Zwei so Kollegen bei der Polizei. Haha. Da gibt es jetzt dann eben Weihnachten den Trailer. Vor Sherlock Holmes wird der laufen. Und der Film ist außerdem umbenannt worden, weil ein paar Schwänze, das kann man wohl irgendwie nicht, naja, ihr Amerika und so, ihr wisst ja. Der Film heißt jetzt Cop Out. Offenbar ist das ein ganz toller Witz. Ich habe den nicht kapiert. Wenn ihn mir jemand erklären will, dann gerne.
Mhm.
Aber mal gucken. Und außerdem Weihnachten gibt es einen neuen Trailer zu Inception. Da freue ich mich ja fast noch mehr drauf.
Tja.
Tja.
Gut.
Gut.
Nächste Neuigkeit, ich bin.
Nächste Neuigkeit.
Paranormal Activity, ihr habt ihn beide ja nicht gesehen.
Nee.
Ich auch nicht.
Gesehen oder was? Nee. Gut.
Aber es geht darum, dass Paramount vom Erfolg ja etwas überrumpelt worden ist. Und ja, dieser Film, der irgendwas um die $15.000 gekostet hat, und etwas über 100 Millionen eingespielt hat, doch irgendwie zum Nachdenken die entsprechenden Leute irgendwie bewegt hat. Und nun ist man auf die Idee gekommen, dass man diese Projekte fördert und dass man irgendwie diese sogenannten Micro-Budget-Filme irgendwie ein bisschen, nicht unbedingt kommerzialisiert, aber...
Naja, ernster nehmen sollte.
Ja, also dass man daraus vielleicht wirklich irgendwie ein eigenes Genre oder... Also
oder sagen wir doch einfach, dass man daraus auch Kapital schlagen sollte.
Genau. Also, ja, klar. Jedenfalls geht es darum, dass die jetzt jedes Jahr $1 Million, nehme ich an, ist auch eigentlich egal, zur Förderung eben solcher Projekte ausgeben möchten. Und das sollen dann im Endeffekt so 10, 20 Filme sein, die aber jeweils nicht mehr als $100,000 kosten dürfen. Was ja an sich eigentlich irgendwie schon mal relativ
ist ganz spannend cool ist. Eigentlich, ne?
Ja.
Klingt ganz nett. Wenn dann mehr Leute die Chance haben, da was draus zu machen als ihren Ideen, ist das klasse.
Also es ist ja, dadurch wird ja halt echt mal gefördert, dass du clevere Ideen hast und daraus einen Film baust und dass du nicht nur mit 200 Millionen irgendeine Effekthascherei irgendwie da veranstaltest. Also finde ich eigentlich ganz, ganz positiv.
Nee, finde ich auch klasse. Und also es ist auch die Idee wohl entweder extrem schnell umgesetzt oder sogar schon ein bisschen länger in deren Köpfen gewesen, weil man kann jetzt schon seit diesem Sonntag das erste Ergebnis aus dieser Förderung sich angucken, wenn man möchte. Als US-Bürger vermute ich mal, nur offiziell. Mhm. Denn das ist irgendwie, also mir war das gar nicht bekannt, eine True Crime Documentary namens Tall Hot Blonde ist anscheinend sehr, sehr erfolgreich als Buchvorlage in den Staaten oder vielleicht auch hier. Ich lese ja nicht und verfolge das alles nicht. Und das ist eben als filmische Umsetzung jetzt bei iTunes und bei Amazon, die ja in den Staaten auch Video-Download und so anbieten, zu kaufen. Das heißt eben auch, dieses Projekt mit 1 Million jährlich und so weiter, das heißt jetzt nicht, dass alle diese Filme zwangsläufig ins Kino kommen, sondern eben auch direkt dieser digitale Distributionsweg beschritten wird, was ich auch irgendwie gut finde. Ich habe dann mal nachgeguckt, jetzt gerade noch bei iTunes, konnte man das Ding nur kaufen. Bei Amazon habe ich nicht mehr geguckt, aber ich nehme mal an, da ist es dasselbe. Das ist dann wieder ein bisschen schade. Richtig genial wäre es halt, wenn man sowas auch mieten könnte, weil ich denke, dass das, also so wäre es zumindest bei mir, die Hemmschwelle erheblich senken würde.
Und wahrscheinlich liegen die dann doch auch im normalen Preissegment wie auch andere Filme, oder nicht?
Ja,
oder?
Der war bei 11,99 oder so.
Also ja, also dann ist es natürlich auch schon wieder so, dass du von diesem tollen Einsprung natürlich auch nichts weiter gibst irgendwie. Und
ja, das ist klar, ja. Wäre noch schöner.
Ja, also das wäre vielleicht auch interessant, wenn man eben entsprechend noch mehr Leute bewegen könnte, solche kreativen Ergüsse
da mal zu sehen. Genau, dann entsteht eben doch gerade so Mund-zu-Mund-Propaganda-Effekt und sowas.
Ja, und
ja, gut, aber das lernen sie ja seit Jahren in keinem Bereich, dass niedrige Preise vielleicht auch für mehr Umsatz sorgen könnte.
Nein, nee, vor allen Dingen, da würde man noch viel mehr gerade solche Projekte doch mehr unterstützen und irgendwie, wenn man ein geringes Interesse hat, aber auch dann nur einen geringen Preis zahlen muss, dann sagt man ja sich doch viel eher, das Risiko gehe ich mal ein. Vielleicht ist es ja echt ein Knaller, wie eben Paranormal Activity oder sowas.
Aber falls das ein Knaller ist, was eben jetzt so nicht das
steht. Was noch nachgeschaut werden muss, ob das wirklich so ist.
Ja.
Und so.
Gut.
Ja, gut. Soweit.
Dann darf der Basti, ne?
Genau.
Ja. Ich habe eine schöne Sache hier. Und zwar werden am Sonntag, den 17. Januar 2010, die 67. Golden Globe Awards vergeben.
Yep.
Und gut, der Paranormal Activity wird vielleicht auch ein Anwärter auf sowas sein. Oder?
Vielleicht.
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Hm? Keine Ahnung.
Ja, okay.
Müssen wir mal gucken. Ihr könnt ja dann alle, wenn ihr das jetzt gehört habt, mal schnell nachgucken, weil von uns aus gesehen morgen, am 15. werden die Nominierungen bekannt gegeben. Also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr das sicher schon im Netz aufschnappen. Und was ist das Tolle an dieser Verleihung?
Das Tolle an dieser Verleihung ist, dass die hosted by Ricky Gervais ist.
Ja.
Yeah.
Muss man dann mal gucken, ob man sich die nicht irgendwo angucken kann, auch außerhalb der Staaten.
Ja, von dem haben wir ja schon
auf so Shows, ne?
Ricky, falls ihr den nicht mehr kennt jetzt gerade, von dem hatten wir ja schon geredet bei Extras und das ist der, der die Office erfunden hat und so weiter. Also ja, sehr, sehr cooler Typ.
Lustiger Mensch auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen wir zu einem nicht so lustigen Thema, beziehungsweise ich denke fast, wir werden doch unseren Spaß damit haben. Aber eigentlich ist es zum Heulen.
Ne? Eigentlich, ja.
Eigentlich schon. Es ist wirklich nur noch traurig.
Wie eigentlich ja, das komplette Ding an sich eh zum Heulen ist.
Ja, wovon sprechen wir? Wir sprechen vom, ich sage jetzt mal vom deutschen Fernsehen, oder? Das trifft gut.
Ja.
Oder nicht? Was hattest du gemeint? Hattest du nur ProSieben gemeint?
Nee, ich hatte insgesamt das deutsche Fernsehen gemeint, aber
na, dann sind wir uns ja einig.
Das passt eigentlich dann ganz gut.
Gut, wer will den konkreten Fall vortragen?
Ja, muss du?
Ich? Ich? Na ja, klar, wer fragt?
Ja.
Okay. Also, worum geht's? Popstars. Etwas, das ich sowieso noch nie geguckt habe und schon immer scheiße fand. Schon immer. Auch als es noch neu war, fand ich es schon scheiße. Darauf bin ich stolz. Ich verfolge das auch wirklich gar nicht mehr. Ich habe ja hier nicht mal mehr Fernsehempfang. Also es zieht alles an mir völlig vorbei. Ich habe jetzt nur so eher zufällig diesen FAZ-Artikel darüber aufgeschnappt. So. Also scheinbar läuft zurzeit wieder eine Popstars-Staffel. Auf mich macht es ja den Eindruck, als würden die sowieso gar keine Pausen mehr zwischen den einzelnen Staffeln machen.
Wenig,
und ja, da war wohl jetzt das Halbfinale. Und ich weiß ja, obwohl ich es verachte, schon, wie das so grob funktioniert. Das heißt, man ruft da an und dann am Schluss von der Sendung fliegt jemand raus. Und damit nicht der eigene Favorit rausfliegt, ruft man an, wie blöd. So. Und was ist jetzt passiert im Halbfinale? Da haben die Leute angerufen, wie blöd, wie üblich. Die Show hat stattgefunden, ganz wie üblich. Ich habe mir den 7 Minuten langen YouTube-Clip extra angeguckt und mir wäre fast der Kopf geplatzt. Aber es ist tatsächlich so, die sagen die ganze Zeit ihre üblichen Sprüche. Jetzt wissen wir es bald, endlich ist das Ergebnis da, nur noch 5 Minuten und so weiter und so fort. Nochmal kurz Werbung, dann ist endlich das Ergebnis da, wie immer. Und dann haben sie das Ergebnis verkündet. Es ist ja immer so, dass die, die sicher weiter sind, zuerst genannt werden. Das ist passiert, wie üblich. Die anderen beiden, es sind ja dann noch 3 übrig gewesen, damit im Finale noch 2 gegeneinander antreten können. Die anderen beiden sind schon unter Tränen auf der Bühne gestanden, ja, wie immer. Und es hat alles normal gewirkt. Und dann haben sie was anderes gesagt als sonst immer. Dann haben sie gesagt, liebe Zuschauer, heute fliegt niemand raus, das Voting geht weiter, wir geben Ihnen zu Hause noch die Möglichkeit, 46 Stunden länger anzurufen, bis zum Finale. Und das Beste ist dieser Schlusssatz, es ist fair gemeint.
Ja, hat jeder was davon.
Jo. Es ist wirklich unfassbar.
Das ist echt schön.
Mir fehlen da wirklich die Worte.
Also ich habe ja, ich muss sagen, ich habe das Finale mir angeguckt, ne?
Mhm. Wir brauchen ja 2 neue Sprecher nächstes Jahr.
Ja, ich habe das so mit der Freundin nebenbei laufen lassen an einem Spieleabend. Und es ist auch sehr faszinierend zu sehen, wie beschissen Moderatoren sein können. Das ist mal Punkt 1. Ja? Also, dass sie sich überhaupt so nennen, ist schon mal ein ganz schlechter Witz. Und dann ist natürlich auch noch zu allem Überfluss Olli Pocher aufgetreten. Und über den habe ich ja sowieso...
Ich dachte, haben sie nicht angekündigt, dass Rihanna auftritt?
Ja, das war
das auch.
Okay. Die in einer Wurstpelle irgendwie aufgetreten ist. Also die sah aus wie so eine gequetschte Leberwurst. Ich weiß auch nicht, was daran toll sein sollte. Aber jedenfalls, es war super, super ultimativ scheiße, wie man ja erwarten konnte.
Selbstverständlich.
Und es war aber eigentlich noch schlechter, als ich gedacht habe, weil auch die Moderatoren einfach
ja,
sowas ätzend Beschissenes, Blödes habe ich noch nie gesehen. Die
ja, wenn gucken, ich da zufällig mal wieder auf die Fernsteuerung stolper und irgendwie zu Hause bin, ja, nicht hier bei mir,
also
dann ich finde immer keine Worte, mir bleibt die Spucke weg, ja, und ich kann auch wirklich nicht verstehen, wie sich das irgendjemand angucken kann.
Ich kann überhaupt nicht verstehen, der größte Witz ist ja bei der ganzen Sache, dass sich da auch immer wieder Leute bewerben.
Ja, mittlerweile kann ich nicht mal mehr das verstehen, das ist richtig, denn die kriegen, was weiß ich, wie viel wirst du da noch machen? Da
2000 Euro.
ja, im niedrigsten fünfstelligen Bereich, wenn es richtig gut läuft. Ja. Und dafür setzt du dich diesem Druck und dieser ganzen Scheiße aus. Also mittlerweile kann ich es nicht mal mehr aus dem Aspekt raus verstehen, wirklich.
Ich kenne übrigens persönlich einen, der bei einer Staffel gewonnen hat.
Ja. Kannst du ja mal ein Interview mit dem hier anleiten.
Ja, genau, das wäre mal eine lustige Sache. Aber ich glaube, da müsste alles weggepiept werden hier. Dann wird es die ganze Zeit nur, irgendwie fandst du es,
ja, dann kriegen wir hier so Takedown-Notice von RTL oder sowas.
Das ist natürlich, das ist schon extremst beschissen.
Naja, und vor allen Dingen, worauf der Artikel ja primär abzielt, da war ja eben diese Offensichtlichkeit, also dass man es eben...
Diese Dreistheit.
Ja, ne? Dass man es also wirklich ja vorher immer noch so ein bisschen versucht hat zu verstecken und dass man mittlerweile wirklich so offensiv damit umgeht. Also, dass das eigentlich ja selbst der dümmste Mensch irgendwie merken sollte, dass vielleicht die Anrufe ja doch gar nicht so viel bewirken.
Und selbstverständlich, es passt wirklich alles zusammen. Natürlich, dann es wird ja immer dieser Stand eingeblendet auch mit metergroßen Graphen, die auch der dümmste Idiot kapiert. Und dann wird der erste Platz eingeblendet und so weiter und so fort. Und Platz 2 und 3 waren natürlich ganz knapp beieinander, damit alle jetzt in diesen restlichen Stunden noch viel, viel anrufen müssen, um das auszugleichen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich kann nur jedem empfehlen, egal ob er jetzt unsere Meinung sowieso teilt oder nicht, das YouTube-Video mal anzugucken. Man würde gar nicht glauben, dass das keine Realsatire ist. Also es ist unfassbar.
Aber es kommt ja, die Notarin kommt ja rein. Also,
ja, es ist ja also wirklich, Sekunde für Sekunde kannst du nicht fassen, dass sowas tatsächlich vorkommt. Also so geht es mir zumindest.
Ich finde es auch so albern, allein dieses, ja, die Notarin kommt jetzt rein mit dem Briefumschlag. Ja,
dann machen sie noch Witzchen, dann macht die Moderatorin diesen Witz, haha, bist du bestochen worden auf dem Weg.
Ja, ja, genau.
Unfassbar. Wie können diese Leute in einen Spiegel schauen, ehrlich? Das geht nicht in meinen Kopf.
Verstehe ich auch nicht.
Das ist ganz, ganz bitter. Und insgesamt ist dieses Halbfinale eben quasi, das dann eigentlich ja gar keins war, wohl auch an Disney verkauft worden, so im Wesentlichen. Man hat die Sendung kurzerhand an dem Abend in Popstars meets Disney umbenannt. Die Teilnehmer haben ausschließlich Songs aus Disney-Filmen gesungen. Auch unter anderem das Titellied zu diesem Küss den Frosch, der rein zufällig am Tag davor in Deutschland Premiere gehabt hat. Also, boah, ich meine, ProSieben ist auf dem Weg in die Pleite, deren Aktien fallen und fallen, zu Recht. Ich hoffe, die verrecken alle elendig irgendwo in der Gosse, denn sowas hat einfach nicht mal mehr den Hauch einer Daseinsberechtigung.
Aber ich verstehe auch nicht, warum Disney sich dann dafür hergibt. Und ja, so.
Also das ist auch bitter, aber eiskalte Zielgruppenadressierung einfach, ja, ganz klar.
Ja, ja, klar. Naja, es scheint sich ja irgendwie insgesamt noch zu lohnen, aber ja, man kann eigentlich immer nur wieder darauf hinweisen,
Lasst euch nicht verarschen.
Ja, ja, und ich also finde es eigentlich auch gut, dass eben da immer mehr Artikel drüber geschrieben werden und immer mehr offen irgendwie drüber geredet wird. Also das ist schon irgendwie eine sinnvolle Geschichte irgendwie, ja klar.
Mir fällt noch was Schönes ein, ein schöner Song, den es auch auf YouTube zu gucken gibt.
Okay.
Der dazu sehr, sehr gut passt, der singt so ein bisschen, der singt so ein wenig über das Popstar-Gehabe, also wie man einen tollen Popsong schreibt und so. Müssen wir unbedingt mal verlinken.
Ja, sehr machen cool. Wir. Ja. So, wollte ich dazu noch was sagen? Irgendwas wollte ich dazu, glaube ich, noch sagen, ja. Vielleicht fällt es mir noch ein. Aber wir gehen einfach direkt über zum nächsten Punkt. Es ist nämlich irgendwie echt alles zusammengekommen die Woche, so viel über die deutsche Fernsehlandschaft schimpfen, das geht sonst nicht, finde ich toll, ich schimpf gern. Und zwar habe ich, das war glaube ich eh heute erst, gelesen, der Jürgen Dötz scheint ein ganz ausgefuchstes Kerlchen zu sein. Das ist der Präsident vom VPRT, der Verband Privater Rundfunk und Telemedien.
Klingt schon mal sehr gut.
Ganz toll. Es ist einfach herrlich, wie gesagt, mir kommt 90% in meinem Leben vor wie Satire, aber es ist leider alles keine. Dieser VPRT hat einen Analog-Digital-Fahrplan verabschiedet, heißt es da. Das finde ich schon so klasse. Und was tun sie in diesem Analog-Digital-Fahrplan? Dieser Jürgen Dötz fordert hier für seinen Verband, fordert ein festes Abschaltdatum für das analoge Fernsehen. Das ist doch schon mal klasse, oder? Mhm. Ich finde dieses Neusprech immer wieder toll, wie sie den Analog-Digital-Fahrplan nennen, wo eigentlich nur der Tod von Analogfernsehen gefordert wird. Toll. Wir hatten ja auch irgendwie vor einigen Folgen mal schon ganz, ganz kurz diese Kill-Switch-Geschichte in den Staaten angesprochen, wo ja schon alles digital läuft und wo die Sender ja dann gerne mit dem Videostream auch mitschicken würden, ob man jetzt gerade aufnehmen darf oder nicht. Und dann darf man nur noch Geräte verkaufen als Hardware-Produzent, die dieses Signal beachten, ja, sodass der Zuschauer nichts mehr aufnehmen kann und so weiter und so fort. Und da ich weiß noch, dass ich in der Folge eh gesagt habe, ja, bei uns ist das ja zum Glück nicht so, weil die zu blöd sind, hier das Digitalfernsehen mal ordentlich flächendeckend anzubieten. Aber
jetzt
das
kommt bestimmt noch.
Und jetzt, ja, der Fahrplan, der macht alles besser. mittlerweile habe ich hier sogar ohne Zimmerantenne DVB-T-Empfang. Es wird alles besser.
Ja, also ich finde das ja an sich gar nicht so schlimm für mich persönlich, dass analog abgeschafft werden soll.
Nee, das stört mich persönlich auch nicht,
klar. Man sollte nur dann gleichzeitig vielleicht mal sehen, dass man die Möglichkeit, digitales Fernsehen zu empfangen, ein bisschen kundenfreundlicher gestaltet und nicht irgendwie so völlig wirr mit irgendwelchen Boxen, die ich dann brauche hierfür und dafür, aber
ja. Ich zitiere den mal noch eben weiter, weil was der am Bullshit von sich gegeben hat, war ja herrlich. Also er sagt, es geht quasi aber eigentlich darum, er reagiert da so auch ein bisschen auf einen Vorschlag der Landesmedienanstalten, auch eine ganz großartige Einrichtung. Die schlagen quasi vor, die analoge Verbreitung von Fernsehprogrammen über Satellit spätestens am 30. April 2012 zu beenden. Und es geht denen aber nicht weit genug, also der tolle Verband privater Rundfunk und Telemedien fordert die Politik auf, bis Ende 2010 auch für das Kabel ein Migrationskonzept hin zur Digitalisierung aufzustellen. Herrlich. Und jetzt begründet es. Oder nein, erst macht er noch mehr Forderungen geltend, natürlich, ja, Politik, mach mal. Er möchte, dass dabei die Interessen der betroffenen TV-Veranstalter berücksichtigt werden. Da ist dann schon mal irgendwie sehr bizarr auch, was hindert denn bitte momentan die scheiß Privatsender, einfach nicht mehr analog zu senden? Ha, Moment, ich kann's dir sagen, dann brechen die Werbeannahmen weg, weil keiner mehr diesen Scheiß guckt. Ja. Ja, aber da irgendwas zu fordern, um quasi die Bürger zu zwingen, gewissermaßen sich anzupassen, sodass denen das nichts mehr ausmacht, wenn sie analog abschalten, großartig.
Ja, vor allen Dingen haben sie sich das alles selber eingebrockt. Ich meine, hätte man mal schon zeitig HD ein bisschen gesellschaftsfähiger gemacht.
Ohne irgendwie... Man hat sich zu sehr auf die Fußball-WM verlassen. Ne?
Ja,
aber nicht so geklappt.
Ich meine, diese ganzen Spielchen von wegen, man führt was ein und schafft es wieder ab und fängt dann doch wieder an. Und also so genau habe ich es ja auch nicht verfolgt. Aber jedenfalls wirkte das auf mich doch alles sehr hilflos irgendwie. Und jetzt dann eben zu sagen, so ja, jetzt wollen wir das abschaffen und dann müssen das alle abschaffen und das möglichst
aber
schnell.
Aber er meint es ja nur gut, er meint es doch nur
ja,
gut.
Ja klar, alles im Sinne des Kunden.
Achtung, der letzte, der beste Satz von ihm. Ein festes Abschaltdatum schafft Planungssicherheit für Zuschauer, Endgeräteindustrie und Sender. Tata. Es ist klasse, oder? Natürlich, die Zuschauer können sicher damit planen, dass sie sich neue Sachen anschaffen müssen. Die Endgeräteindustrie hat sichere Umsätze und die Sender können irgendwie endlich ihre Werbeeinnahmen retten. Denken Sie, sie werden es eh nicht schaffen. Die gehen unter. Sollen endlich aufhören zu zappeln. Es ist schon sehr bitter.
Leider gehen sie nicht unter.
Ja, nicht
endgültig. Muss ja leider mal sehen. Marcel Reich-Ranitzky war ja gar nicht so blöd.
Nö,
der war nicht blöd. Als er das da erzählt hat.
Nein, der war großartig. Das war ja fantastisch. Ja. Wenn ich einen Thomas Gottschalk irgendwann treffe, haue ich ihm einfach nur dafür aufs Maul, weil er den so abgebügelt hat danach. Das genau, war ja
total lächerlich.
Wirklich schrecklich. Absolut lächerlich. Mensch, bin ich heute aggressiv. Aber das macht mich aggressiv. Das ist wirklich etwas, das mir an die Nieren geht, diese ganze Thematik. Ja.
Dann wird das dich jetzt nicht unbedingt glücklicher stimmen, was jetzt noch kommt.
Du meinst das nächste Thema. Ich fand es schon sehr passend so zum Überleiten.
Ja, es passt auch dazu.
Denn wir müssen quasi nochmal so zusammenfassen. ProSieben geht den Bach runter, sind pleite, versuchen mit billigsten Taschenspielertricks irgendwie noch Kohle zu kriegen. Dieser dämliche Verband privater Rundfunk und Telemedien sieht irgendwie anscheinend auch kein Licht mehr und muss zu so derart lachhaften Sachen greifen, wie diesem Analog-Digital-Fahrplan. Also allen geht's schlecht, das wissen wir ja sowieso, denen geht's allen schlecht. Allen.
Und um das mit der Werbung nochmal und mit ProSieben aufzugreifen, im Finale von Popstars gab es einen Werbeblock, der 15 Minuten gedauert hat. Allen Ernstes.
Unglaublich.
Vor der Verkündung am Ende halt natürlich, ne? Wo sie dann endgültig jetzt gesagt haben, ja, und danach. Und das ist so krass gewesen. Ich habe gedacht, hey, hallo, haben die das jetzt schon gemacht? Wieso sind da noch Werbung? Warum ist denn immer noch Werbung? Und dann 15 Minuten hat es gedauert.
Irre.
Lächerlich.
Irre. Ja. So, gut. Also, und um jetzt diesen Kontrast schön auszureizen, von wegen denen geht es allen so schlecht. Was war 2009? Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Es war das erfolgreichste Jahr für Hollywood überhaupt. Die haben in 2009, also so die großen Hollywood-Studios, haben zum einen mehr Filme produziert als je zuvor und sie haben auch mehr damit eingespielt als je zuvor. Und sie werden zum allerersten Mal überhaupt mehr als 10 Milliarden Dollar einnehmen. Und also, naja, dazu muss man gar nicht mehr so viel sagen. Mehr will ich da auch gar nicht dazu sagen. Ich habe es halt auch heute noch gelesen und fand es einfach, das war so das i-Tüpfelchen auf dieser eh schon schönen Meldung, auf deren Besprechung ich mich gefreut habe. Ich schimpfe ja so gerne. Fantastisch. Und so auch noch als Mini-Randnotiz zu diesem großen Erfolg hat auch ein bisschen beigetragen der Hangover-Film. Der hat nämlich, 275 Millionen Dollar eingespielt, nicht schlecht. Und hat damit, das ist so das, warum diese News überhaupt großartig verkündet wurde, den Film Wedding Crashers, ich glaube auf Deutsch heißt er auch bloß die Hochzeitscrasher, der ist mit Vince Vaughn und ist mit Owen Wilson auch, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Genau, den hat er quasi übertroffen, denn das war bis dahin die erfolgreichste R-rated, also so Erwachsenenhumor-Komödie aller Zeiten. Und was ich eben sehr, sehr amüsant irgendwie finde, der Director von diesem Wedding Crashers Film und Vince Vaughn, die haben beide dem Director von dem Hangover-Film eine Flasche Champagner geschickt. Das ist doch mal nett irgendwie, fand ich ganz, ganz lustig. Gut, ja, aber damit sind die News auch doch schon schneller abgehandelt, als ich dachte. Wunderbar. Und wir kommen zu den Filmen. Ich habe nämlich auch mal wieder Filme geguckt, endlich. Kommen ja sonst immer zu nix.
Nein, das ist klar.
Klar, ja, wenn man mal so GTA durchspielt oder so.
Also, gleich zwei.
Gleich zwei Filme, ja, das muss dir irgendwie so sein. Und zwar, was habe ich geguckt? Ich habe geguckt Kein Ohrhasen und ich habe geguckt Zwei Ohrküken. Macht Sinn, sind nämlich Teil 1 und Teil 2 gewissermaßen. Kein Ohrhasen kennt irgendwie, glaube ich, auch schon jeder. Und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch so viel erzählen muss. Also es ist ein Film mit Til Schweiger, von Til Schweiger, also Drehbuch und Regie. Und die Story ist im Wesentlichen, er ist ein unsympathischer Reporter, der so, ja, es wird im Film jetzt irgendwie nie explizit angesprochen, aber man würde ihn schon der Bild zuordnen, denke ich. Und dem passiert ein Unglück. Der fällt durch ein Glasdach in eine Hochzeit hinein, in eine Verlobung hinein und wird dann angezeigt und zu Sozialstunden verurteilt, muss die dann in einem Kindergarten, Kinderhort ableisten, den eine ehemalige Kollegin kann man nicht sagen, eine Dame leitet, die mit ihm damals auf der Schule war, die er da immer gehänselt hat auch schon. Das heißt, die hat ihn jetzt irgendwie an den Eiern, weil wenn er nicht spurt, dann meldet sie das dem Bewährungshelfer und er fährt statt Sozialstunden abzuleisten einfach in den Knast. Gut, so die Ausgangslage. Selbstverständlich, es ist eine Romanzenschnulze irgendwie, also die kommen sich dann natürlich irgendwie näher und verstehen sich und alles wird ganz toll irgendwie am Ende. Das ist jetzt auch nicht zu viel gespoilert, weil das ist sonnenklar. Tja, der ist jetzt auch schon relativ alt. Mich hat erstaunt, dass der schon 2007 anscheinend rausgekommen war. Und den hatte ich irgendwie auch schon länger auf meiner Liste, weil mir der so empfohlen worden ist. Und jetzt habe ich es eben endlich mal geschafft. Kaum kommt der zweite Teil ins Kino. Bin ich eben am Wochenende zu Hause gewesen und dann wollten irgendwie meine Mutter und meine Schwester unbedingt mit mir ins Kino gehen und ich kannte den ersten noch nicht. Dann mussten wir uns den auf DVD anschauen. So, jetzt habe ich den geguckt. Ich war nicht so begeistert, muss ich sagen. Also ich kann auf jeden Fall nicht nachvollziehen, wieso der so gefeiert worden ist. Er war jetzt nicht besonders schlecht. Ich habe auch oft gelacht, aber es gab zwischendrin dann auch wirklich echt miese Szenen, wo ich irgendwie mir gedacht habe, Halleluja, so ein Schwachsinn und ganz, ganz grob daneben gegangene Witze irgendwie. Also so zwischendurch hat er einfach für mich überhaupt nicht funktioniert und auch insgesamt fand ich ihn seltsam erzählt. Das hat auf mich keinen runden Gesamteindruck gemacht. Gerade so die erste Viertelstunde, das hat auf mich einfach eher gewirkt wie so aneinandergereihte Bully-Parade-Sketche, wo ich auch zwischendurch immer mal gut gelacht habe.
Ja.
Aber das hat irgendwie so als Film teilweise einfach nicht funktioniert.
Weil du gerade von der ersten Viertelstunde sprichst. Ich habe den Film mir ausgeliehen vor schätzungsweise, keine Ahnung, 3 Monaten von einem Kumpel von mir. Der ist immer noch bei mir hier und verstaubt, weil ich angefangen habe, den zu gucken und nach 15 Minuten einfach keine Lust mehr gehabt habe. Und ich dachte dann, oh, ich gucke dann später mal irgendwann. Und jetzt habe ich 3 Monate vorgeschoben und habe immer noch nicht
geguckt. Verstehen. Also ich habe auch so mir echt gedacht, gerade nach dieser ersten Viertelstunde, so, aha,
und der Jürgen der Vogel soll so da, toll diese sein. Komische Szene und so.
Ja, das ist, und dieser Jürgen Vogel macht in den ersten 2-3 Minuten so eine ganz seltsame Szene.
Ja.
Man erfährt quasi dann im Anschluss irgendwie schon noch, warum das lustig war, genau. Aber das klappt irgendwie so rum nicht. Also
ich finde
die ersten 3 Minuten da und denke mir, okay, what the fuck? Und
ach so, du hast ihn auch gesehen?
Ja, Henning hat ihn auch
gesehen. Ah, okay, alle weil gesehen. Er gar nichts gesagt hat.
Ja, ich habe erstmal gelauscht.
Der schimpft dann nachher. Der will nicht wieder eine Diskussion
verlieren. Ach so, stimmt.
Nein, also es ist halt schon länger her, dass ich ihn geguckt habe, aber ja, ich habe ihn ganz positiv in Erinnerung, aber jetzt auch nichts irgendwie Außergewöhnliches, also war halt so ganz unterhaltsam und für einen deutschen Film doch recht in Ordnung.
Ja, da sprichst du schon irgendwie den nächsten interessanten Punkt an der Sache an. Ich habe halt dann irgendwie auch einfach gleich immer das Gefühl, da wird sofort hochgejubelt wie nochmal was, weil es ist ein deutscher Film und der ist nicht total scheiße. Und sowas, da habe ich dann gleich irgendwie noch ein bisschen mehr Abneigung gegen den Film. Es ist natürlich auch irgendwie blöd, aber wie gesagt, ich habe oft echt super gelacht, aber es wirkt einfach für mich wie so ein aneinandergereihtes Sketch-Flickenwerk, wo total platte, uralte Witzchen und Klischees aufgewärmt werden, was jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so negativ gemeint ist. Ja, die klappen oft super und sind von den Darstellern dann irgendwie oft so wirklich gut eingefangen und ich musste lachen, aber es ist kein runder Film und ich würde deshalb auch jetzt wirklich mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, es ist ein guter Film. Kann also man gucken.
Ich muss auch sagen, das Problem, was man halt bei so Filmen hat, ist grundsätzlich schon, der wurde dermaßen gehypt, ja?
Ja.
Und alle Leute haben einen vollgelabert bis zum Abwinken und haben gesagt, der Film ist so geil, das ist der beste Film und was weiß ich was. Und da habe ich eine bestimmte Erwartung dran. Und wenn ich die ersten 15 Minuten gucke und denke mir dann so, oh Mann ey, das muss viel besser noch werden oder es ist scheiße und nur Nora Tschirner bringt mir auch nicht viel.
Nee, ich meine, die ist ja nett. Ich habe auch, es gibt ja anscheinend sehr viele Leute, die Til Schweiger total scheiße finden. Also das geht mir jetzt gar nicht so. Der hat auch in dem Film irgendwie seinen Part ganz ordentlich gemacht. Aber es ist einfach nichts, was so gefeiert werden sollte. Ich meine, ich habe dann gelesen und war entsetzt. Die DVD von dem Film ist der meistverkaufte DVD-Titel der letzten 10 Jahre bei Amazon.de. Ja. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt.
Das
wirklich.
Ist schon ein bisschen komisch dann.
Und keine Ahnung, irgendwie Meinung ist präsentiert. So ein paar Details wollte ich noch ansprechen. Was ich ganz lustig fand, war schon irgendwie, was ganz putzig ist, dass ja alle seine Kinder in dem Film mitspielen. Die haben alle eine Rolle. Das ist irgendwie schon ganz süß. Und also vor allem die kleine Tochter, die ist natürlich wirklich goldig. Die passt da super rein, die macht das ganz klasse. Was ich extrem befremdlich fand, was ich dann auch, also das ging mir wirklich beim Filmgucken so, teilweise ist jetzt alles, was ich wiedergebe, im Netz schon so irgendwo niedergeschrieben worden, aber das ging mir tatsächlich so, die Musik war echt komisch. Der hat da so viele US-Chart-Hits irgendwie reingepackt, das war seltsam. Das hat einfach nicht wirklich gepasst immer, war ein bisschen, es macht einen komischen Eindruck irgendwie. Man hat so das Gefühl, er will da unbedingt irgendwie was beweisen, dass er auch so einen richtig erfolgreichen, tollen Film machen kann. Und dann muss man da auch noch US-Musik drunter legen.
Das ist aber auch so, One Republic war, glaube ich, auch der...
Ja, dieses grauenhaft dieses schreckliche Lied.
Ganz tolle Lied, das ja auch super erfolgreich war.
Ja. Apologize. Grausam.
Dieses Gesäusel da.
Ja. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, ich habe den ja zu Hause quasi geguckt mit meiner Schwester und so, es spielen alle seine Kinder mit. Dann ist so in den ersten 20 Minuten ist irgendwie er in diesem Kinderhort und dann kommt die Kleine zu ihm und dann so meine Schwester von der Seite, ja, das ist dann seine Tochter. Und ich habe das halt erst nicht kapiert. Ich habe gedacht, die verrät mir jetzt irgendwie so das, was in den letzten 5 Minuten dramatisch von der Handlung her aufgelöst ist, dass er gar nicht weiß, dass das irgendwie sein Kind ist. Und so. Das war so ein ganz amüsanter Moment. Das war eigentlich so der lustigste Moment von diesem ganzen Filmabend dann. Aber war irgendwie putzig auch. Und was ich auch erstaunlich fand, der hat FSK 6 gehabt. Und das finde ich ja mal gar nicht okay. Also dieses FSK-System ist ja sowieso total für den Arsch. Da sind wir uns eh einig und das bräuchte es eigentlich gar nicht. Aber da es ja nun mal gibt, müssen sie sich schon auch gefallen lassen, dass man da immer wieder dran rumkritisiert. Und den Film ab 6 dann freizugeben, finde ich absolut nicht okay.
Schöner Familienfilm.
Das ist eindeutig nichts, was ich irgendwie zum Beispiel wollen würde, dass meine Schwester mit 6 schon geguckt hätte. Wenn da irgendwie doch ausführlichst über Oralsex gesprochen wird, das braucht es nicht, ne? Und sowas, das ärgert mich dann auch, da kommt es auch noch dazu quasi, ja, das ist ja ein deutscher Film und mal insgesamt ein ganz annehmbarer, dann sind wir da mal auch großzügig, damit er noch erfolgreicher sein kann. Da kommt alles zusammen irgendwie.
Ja, das und, war aber bei Harry Potter auch schon so ähnlich.
Ja, das ist
Harry Potter war auch ab 6.
Der ist aber sehr grausig
eigentlich. Ne? Also das habe ich auch gedacht. Meine
Fresse. Kann es auch ganz oft nicht nachvollziehen.
Ja, das ist schon komisch.
Und jetzt, ja, ich denke mir jetzt gerade so viel, wie da eigentlich an negativen Faktoren zusammengekommen ist, kommt da eh noch relativ gut weg eigentlich.
Aber ich glaube schon, dass du mit der Meinung eher alleine dastehst. Also
scheint
ich,
so, ja.
Ich war das damals auch mit irgendwie ja, mehreren Freunden der größeren Gruppe irgendwie im Kino und so die allgemeine Stimmung war da recht gut. Und ich weiß auch noch, dass gerade der Soundtrack irgendwie so die nächsten Tage und Wochen bei irgendwelchen Freundinnen und so häufig lief. Also das war schon so, dass
und der... Und das möchtest du jetzt als Argument anführen, nein, also, dass der Soundtrack gut ist, ja.
Nein, aber ich wollte nur sagen, dass das eben dieser Film ja durchaus irgendwie vielen Leuten gefallen hat. Und ja, aber ich glaube, das ist eben auch so, ach, ist ganz nett und irgendwie... Ja,
man stilisiert sich sowas dann auch selbst gegenseitig hoch einfach. Man berichtet dann irgendwie euphorischer davon, als es eigentlich war. Und das kann ich schon irgendwie, das kenne ich ja von mir selber auch, dieses Phänomen.
Ja, also.
Ich habe das halt bei anderen Sachen
dann. Ich fand ihn jetzt auch nicht so bemerkenswert, dass ich jetzt da irgendwie schwer von begeistert war
und ich denke, den Film empfohlen
habe. Also sowas ja. Nicht, aber er kam, glaube ich, schon gut an. Und ich glaube eben, dass diese ja, putzigen Szenen mit irgendwelchen Kindern und ein paar gut platzierte Gags schon häufig irgendwie das den ganzen Film so ja insgesamt irgendwie positiv bewerten ließen.
Ja, also ich sage insgesamt, ich sage einfach, es ist kein runder, wirklich guter Film. Ich habe trotzdem viel gelacht und er hat viele klasse Szenen und viel in dem Film ist wirklich gut gemacht. Allerdings jetzt einfach so mal zum Vergleich, habt ihr Wo ist Fred gesehen?
Ja.
Der ist nämlich auch mit Til Schweiger, auch ein deutscher Film und auch mit Jürgen Vogel zum Beispiel und so weiter und so fort. Und den fand ich um Klassen besser, denn das ist so von vorne bis hinten ein runder Film.
Da hat aber auch Christoph Maria Herbst mitgespielt.
Du weißt, ich weiß das ist jetzt unfair, das nicht, nicht. Der Wo ist Fred ist der, wo er im Rollstuhl sitzt.
Genau, ja.
Ist der wirklich lustig? Weil als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, Entschuldigung, müssen wir uns jetzt über Behinderte lustig machen?
Nee, das verstehst irgendwie? Du ganz falsch. Guck dir den Film an, der ist zum Totlachen. Okay, also gut. Ich bin sicher, es gibt genug Leute, die sagen, oh, das darf man ja nicht machen, aber
ja, gut,
ich bin mir auch sicher, wenn du den guckst, du wirst den lustig finden.
Gerade du.
Der ist lustig. Eben, du lachst doch eher über die dicken Kinder aus.
Nee, aber ich hab nur gedacht irgendwie, weil das war so, als ich den... Und der Trailer war insgesamt super scheiße einfach, weil da war auch muss wirklich so ganz billige, plumpe Sachen wie von wegen, ach guck mal, da kriegt er ein Brett vor den Kopf und fliegt hin und das ganze Kino hat sich halb tot gelacht und so. Mhm, hab ich dann so gedacht, oh ja, wie lustig, ha, ich hab schon 5 Milliarden Mal gesehen.
Nee, also den fand ich wirklich wesentlich besser. Einfach,
das habe ich jetzt schon von vielen gehört.
So eine einzelne, gesamte, schöne Story wiedergibt, die komplett funktioniert und schlüssig ist und nie ins wirklich viel zu Absurde abdriftet, was bei Keinohasen schon ab und zu so gefährdet ist.
Okay.
So, Ein letzter Punkt bei den Kainohasen, was ich auch irgendwie interessant fand, für den gab es keine Pressevorführungen. Mhm. Der ist einfach ohne jegliche Previews und so für Journalisten und Filmkritiker ist der angelaufen, weil Til Schweiger gesagt hat, ihn kotzen diese ganzen Miesmacher-Kritiken irgendwie oft an und das will er diesmal gar nicht erst riskieren und ja. Ist schon auch lustig. Also dieser Eindruck, dass der da irgendwie was Größeres unbedingt erreichen will, den kann ich da echt nicht ausblenden mit all dem, was man da so liest. Und
aber es hat ja geklappt.
Es hat auf jeden Fall kommerziell für ihn absolut geklappt und deshalb hat er es auch fortgesetzt. Wechseln wir mal zum zweiten Teil. der hatte im Grunde eigentlich alle Probleme vom ersten mitgenommen. Denn die Story ist im Grunde eigentlich dieselbe. Wie gesagt, Teil 1, logischerweise, und ich sehe das jetzt wirklich nicht als Spoiler, endet mit Happy End, sage ich mal so offen. Und genau an diesem Punkt schließt somit auch der zweite Teil an. Und dann wird es aber auch im zweiten Teil irgendwie mal kompliziert und dann wird es aber auch wieder ein Happy End. Wie das eben bei so erfolgreichen deutschen Schnulzenfilmen ist. Oder auch amerikanischen, das hat ja jetzt wirklich nichts mehr mit Deutschland zu tun. Und insofern kann man quasi alle Fehlerchen irgendwie wiederholen, die es in der Hinsicht gab, alles auch wieder oft genug richtig machen. Ja, also es ist, ich habe jetzt hier geschrieben, im zweiten Teil ist so eine Ansammlung an ausgetretenen Klischees und mehr oder weniger platten Beziehungswitzen. Natürlich habe ich auch hier wieder oft gelacht. Es gibt irgendwie dazu eine Szene, sie fragt ihn, welche Schuhe sie zu dem Kleid anziehen soll, weil sie Party machen gehen wollen zu zweit. Ja? Und dann meint er, ja, die rechten. Und dann, ja, wie, findest du jetzt die anderen nicht schön? Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber du hast gesagt, die anderen findest du schöner. Ich finde beide schön. Und so hin und her, also wirklich so, das ist schon ganz gut gemacht an vielen Stellen. Und hat insgesamt die obig angesprochenen Probleme. Was jetzt hier beim zweiten leider noch dazugekommen ist, was ich schon echt störend fand, das ist der erste Film plus Fäkalhumor. Und das ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee, um irgendwie einen Film aufzuwerten, weil das wertet einen Film nicht auf, wenn jemand Ausscheidungen in einer Tüte durch eine Wohnung rumträgt und dann hinterm Rücken verstecken muss und alles ganz lustig und so. Also
klingt gut.
Das habe ich noch nie irgendwie nachvollziehen können, was da so lustig dran ist. Aber ja, das also ist halt.
Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich habe jetzt von einer Freundin gehört, die im Kino gewesen ist, um ihn zu sehen, weil sie den Kainohasen so toll fand und die hat dann gesagt, an dem Abend, als sie wieder zurückkam, hatten wir uns getroffen und hat sie dann gesagt, ja, ich war jetzt drin und er war total lustig und die beste Szene. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und die beste Szene ist die gewesen, wo er irgendwie träumt von Noras Ex-Freund und dem sein Penis ist irgendwie so lang, dass er bis zum Knie runtergeht.
Oh ja, natürlich. Das kann, ja, ganz.
Und da habe ich dann so gedacht, wenn das die beste Szene war, dann könnte es relativ schlecht sein.
Ja. Also nein, wenn man jetzt den ersten gern gesehen hat, dann sage ich jetzt mal, ist der zweite auch kein Fehler, sich anzugucken. Auf jeden Fall nicht. Aber ist beides nichts so allzu Großartiges. Es scheint so, als wird der zweite Teil auch wieder sehr erfolgreich, denn der Herr Schweiger hat schon verkündet, dass die Planungen am dritten wohl losgehen.
Schön ausschlachten, solange es geht.
Ja, also mich hat allerdings überraschenderweise irgendwie echt nicht gestört, dass sie einfach den ersten nochmal gemacht haben. Im Grunde ist es wirklich so. Natürlich mit irgendwie teilweise anderen Sachen, aber im Wesentlichen ist es auch wieder so einfach Love-Story-Melodram irgendwie mit viel Humor. Hm. Der mehr oder weniger gut funktioniert. Jo. Was allerdings echt klasse war, die beste Szene meiner Meinung nach in diesem Film, ist auch so ein Streit, wo sie zu Hause stehen und sich streiten und irgendwie dann meint, ich glaube, es geht gerade darum, dass er angefangen hat zu lügen und so. Und dann streiten sich also die beiden und dann sagt sie so wirklich komplett kontextlos irgendwie zu ihm, du bist so ein mieser Schauspieler. Und also ich bin im Kino gesessen, ich habe mir einen Ast gelacht. Ich glaube, die Leute haben geschaut, aber das hat so unfreiwillige Komik gehabt, wo Til Schweiger sich diesen Satz an die Stirn selbst werfen hat lassen. Ja, er hat ja das Skript geschrieben, also das fand ich schon klasse. Gut, Aber ich denke, wir haben damit diese seltsamen Tierfilme ausreichend abgehandelt, oder? Lass ich mal euch zu Wort kommen jetzt.
Genau, aber ja, so viel habe ich gar nicht zu sagen. Noch nicht. Naja, eigentlich, naja.
Warte, ich muss einen Witz machen. You'll be back.
Entschuldigung. Ja, versteht man später. Naja, egal. Ich habe einen Film mal wieder nur angefangen. Und zwar geht's um Synecdoche, New York.
Steht das Komma so drin, ja.
Ich denke, das muss man mit aussprechen, oder?
Und naja. Wie heißt der? Was bitte?
Synecdoche?
Ja, und Manu und ich wussten auch direkt, wie man das ausspricht.
Selbstverständlich.
Wir haben uns da nicht vorbereitet.
Ja, nee. Deshalb habt ihr es hier auch in Lautschrift reingeschrieben.
Mensch.
Ja, Entschuldigung.
So.
Ja.
Mensch, Leute.
Also, ich bin da irgendwie zufällig drauf gestoßen und da Philipp Seymour Hoffman mitspielt, leuchteten gleich meine Augen, weil ich dachte, wow, toll, das wird wieder was.
Kann ich nachvollziehen.
Also es geht um Folgendes. Es geht um einen Theaterdirektor, der von Hoffman eben gespielt wird. Dieser ist verheiratet, hat eine Tochter. Er arbeitet gerade an so einem Stück, führt dieses Stück eben auf und nach dieser Uraufführung stellt er fest, dass das irgendwas mit seinem Nervensystem nicht in Ordnung ist, dass er irgendwelche Schäden hat und dann klappert er die Ärzte ab und dann ist was im Auge und hier und da. Ist jetzt erstmal nicht so relevant, jedenfalls verlässt ihn dann seine Frau, weil sie das doch relativ wohl belastend findet, zieht nach Europa, nimmt die Tochter mit und er beginnt eine Beziehung mit irgendeiner Freundin, keine Ahnung. Also das war so der Stand nach rund 30, 40 Minuten, so weit war ich und dann wurde es mir nämlich zu blöd.
okay.
Also ich fand die Geschichte selber so die, was da wohl so entwickelt werden sollte, gar nicht so schlecht, aber wie ich eben auch im Nachhinein gelesen habe, das war alles so, es soll so ein bisschen kunstvoll sein. Und mir persönlich gefällt Kunst ja dann nicht mehr, wenn es dann nachher einfach nur noch wirr wird und
Wenn man Kunst draufschreiben muss,
Problem. Also ich hab's, mir war es einfach schlichtweg zu anstrengend und ich hatte einfach auch keine Lust mehr, dem Ganzen irgendwie zu folgen und mich da ja jetzt so reinzusteigern, dass ich es vielleicht doch irgendwie begreife, was die mir damit jetzt sagen wollen. Also dafür war es einfach viel zu langweilig und wäre es zumindest irgendwo spannend gewesen oder wäre es, weiß nicht, optisch noch reizvoll oder sowas, aber ja. Also
auch nicht.
So ein Film, der glaube ich echt viel wollte und viel versucht hat, aber irgendwie gelungen ist das nicht wirklich. Und ich bin ja eigentlich schon echt ein Fan von Philipp Seymour Hoffman, aber...
Ganz kurz, wer ist denn der
Philipp Seymour Hoffman? Hast nicht den letzten Mission Impossible gesehen?
Nö.
Da war er der Bösewicht zum Beispiel.
Und dann kam Polly, wo er aber mal eine ungewöhnliche Rolle gespielt hat. Genau, mehr so die lustige Person irgendwie dargestellt hat.
Normal ist er doch eher in ernsten und ganz, ganz
Oscar mit
bedeutungsschwangeren Capote. Filmen irgendwie drin. Also bei, wie hieß er auf Deutsch? Glaubensfrage auf Deutsch, wo er so ein Priester in so einer Kirchenschule gespielt hat. Und
also er hat auf jeden Fall schon diverse echt tolle Filme gespielt, damit gespielt.
Absolut.
Und, den Namen verbinde ich auf jeden Fall damit irgendwie Qualität.
Ja. Ah.
Aber.
Das Bild, wenn ich das Bild dazu sehe, dann.
Du kennst das Gesicht schon.
Ja, das wird bei euch das Gleiche sein, also bei allen, die hier zuhören. Ja, klar.
Genau, gut. Ich habe gerade gesehen, zu Synecdoche noch, das ist das Regiedebüt von Charlie Kaufman, den ich jetzt namentlich auch nicht unbedingt gekannt hätte. Der ist allerdings der Autor von Being John Malkovich. Der hat auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Weiß ich jetzt auch wieder nicht, wie der auf Deutsch heißt. Das ist dieser sehr bewegende Film irgendwie mit Jim Carrey. Wie heißt denn der auf Deutsch? Vergiss mein nicht, glaube ich, heißt der auf Deutsch. Kennt ihr den?
Sagt mir jetzt so nichts.
Mit Kate was. Winslet und Jim Carrey und Kirsten Dunst spielt da auch mit.
Weiß nicht.
Ist ein sehr, sehr guter Film auch. Also der Name hätte mir jetzt auf jeden Fall auch irgendwie geholfen bei der Entscheidung, den Synecdoche mal anzugucken.
Ja, also vielleicht.
Aber bislang war er halt Autor, ne? Das war jetzt sein Regiedebüt.
Ja, also ich kann dem Film ja auch eigentlich vielleicht nochmal eine Chance irgendwann geben, aber ich hatte...
War halt auch nicht der richtige Tag vielleicht, ne?
Ja, aber es war eben echt... Ja, es ist nichts Spannendes dabei gewesen. Das war so wirr und die Geschichte wurde so wenig nach vorne irgendwie gebracht.
Kunst.
Ja, also ich hab das dann für mich so, ja, das ist irgendwie versuchte Kunst, wird nix. Guck ich was anderes. Also so dann irgendwie für mich dann persönlich hast du erst abgestempelt.
Mal in einen Film mit Wrestlern reingetan.
Ja, dann habe ich nochmal The Tournament geguckt, weil es so gut war. Ja, also.
Die Szene mit dem Dings bestimmt, mit dem Priester.
Nein, aber ich kann den Film leider nicht empfehlen. Also hat mich nicht überzeugt und ja, vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen dazu, die begründen, irgendwie darlegen können, warum er doch ganz toll ist, aber...
Mit Sicherheit und ich hoffe, falls so eine Meinung unter den Hörern ist, es fühlt sich keiner von unserem Gelächter irgendwie auf den Schlips getreten, aber Geschmäcker sind halt einfach unterschiedlich und wenn dem jemand was abgewinnen kann, ist das ja toll und wir können anderen Sachen mehr abgewinnen dann vielleicht. Jo. Ist ja völlig in Ordnung, ne? Nur, dass hier nicht irgendwie Hass entsteht oder so. Hass bitte immer nur zentral gegen die deutsche Fernsehlandschaft bündeln.
Und Twilight.
Und Twilight.
Und Twilight, richtig. Habe ich nächste Folge noch was Schönes für euch. Gut, dann sind wir mit dem Film auch durch, würde ich sagen.
Genau.
Dann haben wir jetzt aber endlich eine Empfehlung, glaube ich, ne?
Yay!
Yay, da Basti ist dran.
Ich habe einen Film geschaut, der nennt sich Special. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube, er heißt aber auch Special. Und weil Spezial würde sich etwas komisch anhören.
Ja, sie hätten ihn Spezial übersetzen können und dann noch Sex dazu schreiben.
Ja,
der
stimmt.
Der hätte sich bestimmt gut an den Kasten gemacht. Dann.
Wobei speziell besser passen würde. Oder dann am besten noch spezieller Sex.
Ist egal.
Das ist auch eine sehr faszinierende Sache. Und zwar spielt da jemand mit, der heißt Michael Rappaport. Und da ging es mir jetzt genauso wie gerade eben bei dem Hoffmann. Mhm. Der Name, der sagt mir gar nichts. Aber wenn ich das Bild sehe, dann kommt er mir vor, als hätte er in jedem zweiten Film, den ich geguckt habe, mitgespielt.
Mhm. Ich habe es auch gerade, ja, also das Gesicht kenne ich auch und zu dem Namen hätte ich auch nichts gewusst.
Und ich kann auch nicht darauf deuten, wo er mitgespielt hat. Und das Lustige ist auch, wenn man bei der Movie Database guckt, dann sieht man eigentlich auch nicht wirklich was jetzt großartig, wo er eine Hauptrolle gehabt hätte oder sowas. Also irgendwie sehr seltsam. Er hat wohl bei Hitch mitgemacht, bei Push, bei Prison Break und bei Friends. Und
My Name is Earl.
Genau.
Sehe ich noch. Ja, ist halt Boston
und
Public.
Hat auch bei Saints Row mitgemacht.
Oh,
das ist
aber
ja
hier steht nur Stimme.
Genau, ja, ja. Logisch. GTA-Ableger.
Ach so,
GTA-Ableger für die Xbox 360.
Richtig.
Und da hat er wohl auch eine Stimme gemacht.
Hey, aber bei GTA hat er auch die Stimme gemacht. So
echt?
Einer. Frech.
So eine Sau.
Ja.
Jedenfalls ist, aus irgendeinem Grund habe ich den Trailer gesehen bei Apple. Das ist schon ein bisschen länger her. Der ist ein bisschen älter, der Film. Und 2007, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Synecdoche war übrigens 2008. Ganz vergessen, ne?
Und Special ist, glaube ich, 2007.
Okay.
Und da habe ich den Trailer gesehen bei Apple, so bei Apple TV irgendwie, in den Trailer-Dingern durch Zufall.
Durchgestöbert.
Und, genau, und habe nur das Cover gesehen und habe schon gedacht, ach, guck mal, das ist doch der. wie ich eben gesagt habe.
Ja.
Und ich dachte dann so, der Film ist bestimmt cool, wenn der mitmacht, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wer es ist.
Ja, ja.
Also es war etwas seltsam. Und in dem Film geht es um einen Nerd, sage ich jetzt mal, der eigentlich nicht wirklich Freunde hat, der wird von allen so ein bisschen belächelt und arbeitet irgendwie in einem Supermarkt und ist halt irgendwie so ja, nahe der Depression und irgendwie geht es ihm halt nicht besonders gut.
Mhm.
Und er wird halt über Umstände dann Teil eines Medizinexperiments. Und das läuft halt so ab, also er sagt halt so, ja, mir geht's nicht gut und ich weiß halt nicht, was es ist. Und sie finden halt irgendwie auch nicht raus, die Ärzte, was es ist. Und dann sagt der Arzt halt, ich verschreibe dir die Tabletten hier. Und wenn du die Tabletten nimmst, dann wird es dir besser gehen. Und falls dann irgendetwas sein sollte, melde dich auf jeden Fall wegen Nebenwirkungen und so weiter. Weil es ist noch in einem Stadium, ja, wo wir noch nicht großartig sagen können, was da genau passiert.
Okay.
Und mit dem Tag, wo er anfängt, diese Medizin zu nehmen, merkt er sofort, dass es ihm besser geht. Und das passiert aber nur, weil er denkt, er wäre jetzt ein Superheld. Also cool. Es ist sehr abgefahren.
Das ist
also,
ja tolle Medizin.
Ja, also er merkt, er läuft über die Straße und merkt auf einmal zum Beispiel, er kann ganz hoch springen. Also er kann 10 Meter hoch hüpfen.
Er kann er von
Häuserdächern, er kann von Häuserdächern runterspringen und so weiter und so fort.
Okay, und das kann er wirklich oder das denkt er nur?
Der Witz ist, dieser Film ist so gedreht, dass du immer mal aus seiner Perspektive das Ganze siehst und dann aus Perspektiven der Leute, die um ihn rum irgendwie sind. Und in dem Fall siehst du dann halt eben, dass es halt nicht so ist. Okay. Also, er sagt dann auch zum Beispiel, ich kann durch Wände laufen. Und die Freunde sagen alle, ja, du bist bescheuert, ey, du kannst nicht durch Wände laufen. Doch, ich zeig's dir. Und dann nimmt er Anlauf und rennt volles Rohr gegen die Wand, bricht sich die Nase und was weiß ich was alles und sagt dann, und? Hab ich doch gesagt, oder? Ich kann durch die Wände laufen. Und alle, hä? Hier, du musst zum Arzt und so, ja, und du musst zum Arzt. Und das sind halt sehr, sehr abgefahrene Sachen. Und es, wenn man das jetzt so hört und auch wenn man den Trailer sieht, könnte man denken, es wäre lustig. Aber es ist sehr ernst eigentlich.
Ach so,
also,
okay.
Er ist eher in die Kategorie einzustufen wie der Film, den ich letztes Mal erwähnt habe, also der mit dem Kinderschänder, also so ein,
der Woodsman. Sind,
ja, genau.
Dieser Horrorwaldfilm. Ja,
genau. Der Horrorwaldmann.
Ja.
Und der Film ist halt wirklich sehr ernst, ist auch ein Film, wo man sich wirklich noch viele, viele Stunden und auch meinetwegen Tage danach noch Gedanken machen kann, weil der Kerl tut einem halt leid und es wird ihm halt nicht geholfen und es wird halt immer schlimmer und er will dann irgendwann zum Arzt und da passieren dann halt ganz seltsame Sachen auf einmal und mehr will ich jetzt mal nicht spoilern.
Brav.
Weil das ist genau das, was dann so passiert, wo man dann so denkt, oh, wie krass, das ist ja heftig und es wird halt echt immer heftiger und das Ende ist auch sehr, sehr, sehr traurig und mehr sage ich mal nicht.
Alles klar.
Nicht vom Trailer, also ich hoffe, ich finde einen guten Trailer, den wir hier reinstellen können, weil der Trailer auch wieder etwas irreführend ist, eventuell. Aber er ist abgefahren und traurig, würde ich jetzt mal sagen. Und sehr zu empfehlen, weil Michael Rapaport natürlich wieder super spielt in dem Film.
Und trotzdem sonst, merkt man sich den Namen nicht.
Wie er das sonst ja auch macht. Und ich habe keine Ahnung, wo er sonst mitgemacht hat, aber es war immer toll.
Gut, nee, gut.
Ist sehr gut, also sehr zu empfehlen.
Hat auch, hat 7.0 bei der IMDb. Das ist schon ein relativ stabiler Wert bei 2000 Stimmen.
Ja, da gucke ich gar nicht mehr drauf.
Klingt schon nett. Gut.
Jo.
Dann ist der Henning jetzt dran.
Genau.
Jetzt versteht man den Witz von vorhin noch.
Weil der vorherige Film immer nicht ganz überzeugend war, habe ich mich immer
Hast du den wirklich danach reingelegt? Nee, ne?
Doch. Ja, also war schon ein gewisser Abstand, aber cool. das war so der ungefähre Ablauf, ja. Und zwar ist die Rede
von... Ich will was Härteres.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch Kunst.
Genau, es geht um Terminator 4.
Yes.
Ist ja schon eine Weile draußen. Ich bin irgendwie noch nie dazu gekommen, ihn zu gucken. Aber jetzt war es soweit. Und ist natürlich ein bisschen Kontrastprogramm zu dem vorherigen Film eben. Ja, aber ich fand ihn ganz nett. Also wir können ja erstmal vielleicht grob zusammenfassen, worum es geht. Basti, hattest du ihn gesehen, oder?
Nö.
Ah, Manu auf jeden Fall. Gut,
na,
also...
Klar.
Ich versuche mein Glück. Es geht darum, dass ein verurteilter Mörder namens Marcus Wright seine Organe spendet für so eine Forschungsorganisation namens Cyberdyne. beziehungsweise ja. Cyberdyne Skynet.
Also er wird quasi, der ist zum Tode verurteilt und wird hingerichtet und sagt danach, ne?
So genau.
War das, glaube ich, ne?
Genau.
Bei mir ist, ich habe ihn ja im Kino geguckt, bei mir ist schon eine Weile her.
Jedenfalls war das im Jahr 2003 und im Jahr 2004 startet der Atomkrieg, der alles auslöscht. Also der Atomkrieg, der von Skynet ja, ausgelöst wurde, gestartet wurde, um eben die Menschen zu vernichten, weil sie diese als Gefahr ansehen.
Hm, so. Roboter, die die Menschen als Gefahr ansehen.
Genau.
Noch einen guten Film.
Puh, ja.
Gut, also Menschheit wurde ausgelöscht.
Genau. Und das Ganze spielt dann nachher im Jahr 2018, wo dann nur noch ja, einige Überlebende eben in Form von irgendwelchen Widerstandskämpfern gegen Skynet ja, versuchen anzugehen. Und ja, manche Menschen dann als Arbeitssklaven irgendwie in diese Roboterwerke eingepfercht wurden. Und ja, also eigentlich ist die Story so irrelevant und im Hintergrund, dass es total Banane ist. Also alles, was dann kommt, ist eigentlich ja nur noch ja, Jagd, Geballer, Explosion und
Boom, hast du reingeschrieben,
sagst genau. du nicht. Also ja, wenig Inhalt, aber nette aber Effekte.
Viel Pink. Mhm.
Genau, und mir hat es durchaus gefallen. Also der Film wurde ja doch eher zerrissen eigentlich.
Zu Recht.
Ja, also es gibt da schon viel Schrott bei.
Ja.
Aber so in Summe fand ich es schon eigentlich ganz unterhaltsam.
Ich denke, du hattest einfach das Glück, dass du mit weniger Erwartungen ran bist als ich, auch wenn ich eh versucht habe, wenig Erwartungen irgendwie zu
ja,
haben.
Also, ja, das kann schon sein. Also ich wusste ja, dass der eh nicht so der Knaller wird, weil das hatte ich eigentlich noch von überhaupt keinem gehört, der jetzt irgendwie völlig davon begeistert war und den total toll fand, sondern es war immer nur so, ja, irgend so ein Mischmasch aus, ja, war ganz in Ordnung oder naja, kann man gucken, aber so toll ist er nicht. Also es war jetzt weder was ganz Negatives, aber auch eigentlich nichts ja, extrem Positives. Aber naja, meine eigene Meinung bilden ist ja ganz nett. Und ja, bis auf einige Details, worüber ich mich tierisch aufregen könnte, hat er mir eben gut gefallen. Also solche
was denn?
Dinge wie, die jagen irgendwas hoch mit irgendeiner nuklearen Explosion und sitzen im Helikopter 50 Meter daneben. Also das ist halt so eine Geschichte, ich weiß nicht, also das haut halt einfach gar nicht hin und das bringt ja auch nichts. Also sowas kann man sich sparen.
Ja.
Und eben auch, dass Maschinen irgendwelche ja, klinisch weißen Labore haben müssen und dass da alles ganz sauber mit Treppen und schön viel Licht und dann die Räume sind unterschiedlich bunt beleuchtet. Du hast dann in den einen Räumen hast du rotes Licht, die anderen Räume haben dann blaues Licht, keine Ahnung. Also es ist so völlig sinnlos und weiß nicht, also das könnte man sich sparen und dann sehe das Ganze doch ein bisschen überzeugender aus.
Ja, das ist einfach schade drum, dass da so viele, ich sage jetzt mal einfach Anfängerfehler drin sind, die so das Gesamtbild zerstören.
Und ich frage mich ja auch nach wie vor, warum die ganzen Maschinen so menschlich aussehen müssen. Also weil ich so dieses auf irgendwie zwei Beinen nicht so als optimal eigentlich ansehe für so einen Roboter.
Das frage ich mich bei Science Fictions eh immer, bei Aliens auch und so. Immer zwei Arme, zwei Beine und ein Kopf.
Ja. Tja, das
ganz
mit
seltsam.
Der Fantasie ist halt ist schwierig, ne?
Ja, aber da gab es ja dann irgendwie so ein Schiff, was da die Menschen eingesammelt hat und dann sah das so aus, als wenn da halt ja irgend so ein Typ drauf sitzt und der mit den Armen zugreift und die Leute irgendwie schnappt. Also das ja, weiß nicht, vielleicht soll es ja lustig sein, so guck mal, die Maschine sieht aus wie ein Mensch, aber
also, aber es gibt doch auch die tollen Motorräder.
Ja.
Das ist so eins dieser Elemente, an die ich mich noch erinnere, die mich gestört haben, dieses Motorrad, was da so toll gehackt wird, weil ich weiß nicht, das ist relativ gegen Ende, da entschließt sich der Held dann so, jetzt habe ich die Faxen dick, jetzt gehe ich mal da in die Basis und dann stellt er quasi so ein Ghetto-Blaster auf die Straße mitten in der Prärie, damit die Bösen ihn hören und ihn holen kommen. Aber eigentlich ist er viel toller, also überlistet er dann, wenn sie da sind, die Bösen und schleicht sich so ins Lager. So habe ich das in Erinnerung irgendwie.
Ja.
Und was macht er, als dann diese tollen Killer-Motorräder kommen? Er steckt einen USB-Stick rein und dann hat er es gehackt. Das ist schon toll. Und das Beste ist, ich habe diesen USB-Stick Der hängt an meinem Schlüsselanhänger. Es ist ein SanDisk Cruiser, gibt es bei Amazon relativ günstig zu kaufen. Ich verstehe auch gar nicht, warum die damit nicht werben, dass man da schon auf den Skynet-Angriff vorbereitet ist, wenn man diesen USB-Stick hat.
Ja, aber das sind echt, also das klingt ja ganz lustig, aber ich finde, das sind schon Details, die im Film einfach echt stören.
Ja, das macht also, total kaputt. Das,
so ein Film, der dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit aufbaut und schon so...
Genau, das ist der Punkt.
Es ist ja von Anfang an alles sehr düster und nicht ganz so ironisch wie eigentlich die ersten Filme oder jetzt gerade der dritte. Der war ja schon, habe ich so in Erinnerung, so ein bisschen, naja...
Ich habe mir wegen dem vierten dann nochmal so die ersten drei alle angeguckt, irgendwie einen Monat vorher, weil ich die davor, keine Ahnung, über Kindheitsjahre verteilt so halberts irgendwie gesehen habe und gar nicht wirklich in Erinnerung hatte, großartig. Und du wirst lachen, ich fand den dritten echt am besten.
Ich fand den dritten den besten, wollte schon, ich auch gerade sagen. Der dritte war göttlich.
Ich konnte,
der dritte
als ich war mir die, Wahnsinn. Ich weiß nicht, es war so auf ein Wochenende verteilt, habe ich mir diese drei angeguckt und ich konnte nicht nachvollziehen, was die Leute an den ersten beiden alle so fantastisch, weltbewegend toll finden. Das sind total durchschnittliche, kann man schon mal irgendwie laufen lassen, Filme mehr nicht. Und überraschenderweise, obwohl ich es anders in Erinnerung gehabt hätte, der dritte war da echt noch am besten.
Ja, war wirklich super. Also der dritte war total lustig. Aber auch nicht nur lustig, die Effekte waren super geil, es gab geile Verfolgungsjagden, es war Action ohne Ende und es war genau die richtige Mischung.
Ja, also ich fand eben Teil 4 hat sich ein bisschen zu ernst genommen irgendwie. Also versucht halt wirklich das Ganze so, düster, übel.
Und das ist genau das, was der Trailer auch verspricht.
Ich habe ja auch einen Verdacht. Ich glaube ja fast, dass es damit zusammenhängt, dass Christian Bale dann so sauer war, dass er gesagt hat, wisst ihr was?
Wir machen den Film
ernst. Ich mache keinen lustigen Film jetzt, ich mache jetzt einen ernsten Film, weil der scheiß Typ da durchs Licht gelaufen ist.
Es geht auch nicht echt.
Aber ich fand ihn jetzt selber auch als Hauptdarsteller jetzt nicht so toll. Also,
wirklich nicht. Also ich bin wirklich ein riesiger Christian Bale-Fan. Ich finde, was der bei Dark Knight oder Equilibrium zum Beispiel abgeliefert hat oder auch noch in ganz anderen Filmen, fantastisch. Ja, wirklich.
Aber da war das nichts Herausragendes.
Aber das war nicht besonders, ne?
Nee.
Also was ich jetzt eben gerade noch sagen wollte, das ist diese Stimmung, diese düstere Stimmung, ernste Stimmung, die kommt im Trailer super geil rüber. Also da hast du wirklich Gänsehaut. Das ist ein Trailer-Wahnsinn. Nach dem erwartest du ein Epos sondersgleichen. Finde ich persönlich einfach. Und ich hätte mich echt gefreut, wenn sie das mal geschafft hätten. Leider nicht, ja. Ich meine, es gibt dann irgendwie so seltsame Szenen auf diesem Kontroll-U-Boot. Das guckt irgendwie aus wie damals in Command & Conquer Teil irgendwas in den Render-Sequenzen. Also alles. Und es ist nämlich sogar einer von diesen Schauspielern, die sie für diese schrecklich, grässlich, miesen Clips aus den Command & Conquer Dingen da genommen haben, der spielt da auch so einen Commander. Das ist echt seltsam.
Also ich habe mich bei dem Film echt häufig gefragt, warum musste man das jetzt so darstellen? Also ich habe mich mehr damit beschäftigt,
drüber nachzudenken,
warum die Szene jetzt so blöd ist, als sich im Prinzip drüber zu freuen und zu denken, so, oh, das ist ja richtig spannend, jetzt geht's ja voran. Und man ist da irgendwie mit den Gedanken, oder ich war mit den Gedanken irgendwie mal woanders.
Ja, und man kann eben dann die Action auch nicht mehr wirklich genießen. Ja. Das sind ja irgendwie tolle Explosionen gibt's und was weiß ich nicht. Und eigentlich spannende Verfolgungsjagd kommt auch mal vor, aber da bist du in Gedanken noch bei dem seltsamen Moment von zwei Szenen vorher oder so. Und der nächste lässt auch nicht lange auf sich warten.
Nee.
Also, fand ich also sehr, sehr schade.
Ja.
Drum. Hätte so viel besser sein können.
Doch, also und er hatte ja auch wirklich viele gute Szenen und ich will ihn überhaupt nicht jetzt irgendwie so wirklich schlecht bewerten, aber vieles daran hat mich irgendwo schon geärgert.
Du kannst halt einfach auch nicht wirklich sagen, ne? Guten Gewissens, den jetzt als positiv richtig hinzustellen,
geht also einfach das nicht. Das ist eben genau eigentlich so das, was ich auch von den meisten anderen gehört habe, so eine Durchschnittsbewertung, wobei sie bei mir vielleicht noch eine Ecke positiver ist als bei dir.
Ja, also ich denke eben, wir nähern uns derselben Wertung an, ich noch eher ein bisschen von unten und du vielleicht ein bisschen von weiter oben, was einfach auch, Filmgucken ist total tagesformabhängig und echt, aber ich denke, wir sind uns insgesamt relativ einig. Also so die ersten 3 Minuten hält der Film sogar noch irgendwie sein Versprechen, wo sie vor diesem riesigen Krater stehen und sich da runter abseilen. Das ist, oh, da habe ich gedacht, super, das wird genau das, was ich will und so. Aber
ja, also er verliert ja auch gar nicht unbedingt an Fahrt oder es wird ja auch nicht irgendwie unnötig langsam, aber es sind eben so viele dumme Momente.
Ja, Nonsens einfach. Ja.
Und entweder hätte man sich die einfach sparen können und eben nur auf schnelle Szenen und mehr Action setzen müssen.
Das war vielleicht ein bisschen als Hommage an die Alten gedacht, aber klappt überhaupt nicht.
Nee, also dann hätten sie die Szenen lieber wirklich so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge irgendwie drehen sollen. Ja. Aber so ernst gemeint, nee, klappt aus meiner Sicht irgendwie gar nicht. Aber nun gut.
Nun gut, beenden wir das Trauerspiel.
Ja.
Insgesamt kein so positiv gestimmter Filmteil heute, ne? Schauen wir mal, dass wir das nächstes Mal besser hinkriegen.
Alles sehr ernst immer.
Ja, auch alles sehr ernst.
Also außer halt die ersten beiden, aber die waren halt schlecht. Also
ja, schlecht. Ich würde echt schlecht, auch nicht schlecht unbedingt sagen, weil dann können wir uns vor Hass nicht retten. Aber
stimmt,
auf zu den Serien. Auf zu den Serien. Ich leite mal ein, weil ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich irgendwie How I Met Your Mother mal reinbringen möchte hier. Und noch mehr Zeit braucht und ich wäre zwar eigentlich soweit, aber wir haben uns doch kurzfristig entschieden, wir stellen das mal noch um und ziehen das auf nächstes Mal vermutlich. Und deshalb, was der Basti auch, ich glaube vor 2 Folgen oder so, gerne schon mal ansprechen wollte, ist Californication. Jetzt sprechen wir einfach mal kurz über Californication.
Und das wird ein Fest.
Das wird ein Fest, es ist ein Fest.
Es ist immer noch ein Fest.
Beziehungsweise
und es bleibt auch hoffentlich
seit heute
eins.
Ist ja erstmal das Fest kurz vorbei.
Ja. Also heute ist eigentlich erstmal Trauer angesagt.
Ja.
Also so ein bisschen traurig ist es natürlich schon. Aber man muss insgesamt sagen, um das Ganze vorwegzunehmen, hat es ja vielleicht auch schon rausgehört in den Kommentaren, die wir vorher gehabt haben, die wir vorher so immer mal genannt haben. Californication ist eine super, super geile Serie.
Absolut.
Und sie schafft es konstant, geile Folgen abzuliefern.
Ja.
Das ist wirklich genial. Also
hält jetzt seit 3 Staffeln die Qualität. Wie gesagt, ein bisschen zum Trauern. Heute ist das Staffelfinale von der 3. Staffel eben gelaufen. Grund zur Freude. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal kurz gesagt gehabt, dass eben schon sehr, sehr früh, ich glaube, bei der 3. Folge von der Staffel ist schon die Verlängerung für die 4. Staffel verkündet worden, weil die, ich glaube, über 50% mehr Quote gemacht haben.
Ja.
Läuft also auch Gott sei Dank mal gut für eine gute Serie.
Ja
aber das fänd ich schon interessant. Also, weil ich habe die Serie ja mal angefangen vor einer halben Ewigkeit. Habe, keine Ahnung, so 2, 3, 4 Folgen geguckt und fand's überhaupt nicht toll.
Okay, dann.
Also, das wäre halt. Ich würde ja schon gerne überzeugt werden, weil es.
Ähnlich auch.
Weil viele sind davon begeistert.
Dann stellen wir das doch mal kurz zurück und erst so ganz grob, was vielleicht eben so in diesen ersten 3, 4 Folgen an Handlung eingeführt wird, dass wir so alle auf einem einheitlichen Stand sind. Ja?
Genau.
Es geht in der Serie insgesamt um Hank Moody. Das ist ein Schriftsteller. Der hat ein Buch geschrieben. Wie heißt das Buch? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Es ist ein
God Hates Us All.
God Hates Us All, genau. Also ein tiefst pessimistisch stimmendes Buch. Und es wird dann verfilmt. Und der Film ist dann irgendwie so eine romantische Liebesgeschichte, wo dann auch irgendwie mal Filmplakate rumhängen, mit die sind gestellt, da sind echte Schauspieler drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war auch sehr amüsant, aber ist halt echt so ein Herzchen auf dem Filmplakat und alles schön und gut, es ist schon mal extrem bizarr. Mhm. Und es geht quasi so um sein Leben. Er lebt, wie der Titel schon sagt, in Kalifornien. Und Californication, der Name setzt sich ja zusammen aus California und Fornication. Und Fornication, das ist quasi so dieser Lebensstil, also irgendwie rumhuren und saufen und sich total gehen lassen. Es gibt ja auch das bekannte Lied von der bekannten Band. Und die haben übrigens, die haben Showtime, da läuft die Serie, die haben die verklagt,
ne?
Ja, unfassbar. Ja. So viel Koks musst du dir erstmal durch die Nase ziehen, dass du auf so eine dumme Idee kommst.
Allerdings.
Gut. Und er hat einen Agenten als Schriftsteller natürlich, das ist der Charlie Runkle, ein sympathisches kleines Glatzkopfkerlchen.
Der auch bei Sex in the City mitspielt übrigens.
Oh, interessant.
Ja.
Wusste ich jetzt nicht.
Und zwar eine ganz andere Figur dort.
Ist er da schwul?
Nee, aber ein ganz netter, süßer, lieber
Kerl. Ich finde ihn in Californication auch nett und süß.
Ja, ja, aber er macht halt ein paar andere Sachen.
Genau. Und was halt ein bisschen schwierig ist in seinem Leben, ist so die Beziehung zu seiner Ex-Frau und seiner Tochter. Weil das passt insgesamt eigentlich gar nicht so zu seinem Lebensstil, dass er überhaupt eine Tochter hat und Ex-Frau, ja. Ex-Frau passt natürlich schon. Oder ich glaube, es ist sogar bloß Ex-Freundin, die haben gar nicht geheiratet gehabt.
Ja.
Und dann geht es eben in der Serie um, was er so erlebt. Und das ist ziemlich krank, meistens.
Also das Gute ist, was ich bei der Serie von Anfang an gut fand, ist zuallererst mal der Soundtrack.
Das ist wahr.
Sehr gute Musik immer. Hm. Also erinnert so ein bisschen an Gossip Girl, wo auch die Musik tragend ist.
Ja, wirklich, also, das ist wahr.
Wirklich sehr viel gut aus. Ist. Und was ich sehr, sehr toll fand, war einfach, dass die Serie es irgendwie schafft, super albern und total übertrieben zu sein und meistens gegen Ende der Folge wieder ernst zu werden.
Ja.
Dass du wieder da sitzt und denkst, der arme Kerl oder irgendwie so. Das ist mir ganz oft so gegangen, dass ich wirklich die Folge über gelacht habe und gedacht habe, was ein dummes Arschloch. Weil er ist halt auch
so ein Idiot. Arschloch. Naja, genau.
Ja. Aber am Ende denkst du dann wieder, eigentlich ist er ja ein ganz netter Kerl. Mhm. Und der Henning hat ja jetzt gesagt, er hat 3 Folgen oder so geguckt.
Ja, keine Ahnung. Also mal angefangen eben, aber nicht weit gekommen.
Was mich an den ersten 3 Folgen zum Beispiel auch gestört hat, oder beziehungsweise an den ersten paar Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele es gewesen sind. Ich muss zugeben, ich hatte gerade in dem Moment echt nichts anderes zu tun und habe deshalb einfach weitergeguckt.
Ja.
Und da war es so, dass du so ein bisschen das Gefühl hast wie, ja gut, okay, er fickt jetzt da mit der, dann geht er mit der ins Bett und dann kommt die nächste und in der nächsten Serie geht's weiter.
Ja.
In der nächsten Folge macht er wieder das Gleiche und dann kriegt er wieder auf die Schnauze und dann macht er wieder weiter und so weiter. Aber diese Art und Weise, wie die Folge, die Serie läuft, hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Also es ist nicht mehr nur das. Man muss auch dazu sagen, es ist extrem freizügig.
Ja, Showtime, wie gesagt, also Pay-TV und Wahnsinn. Also das, ich wüsste, glaube ich, jetzt auch nach wie vor nichts wirklich Vergleichbares in der Hinsicht.
Ja, und ich muss auch, glaube ich, dazu sagen, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen sexistisch klingt, es ist mit Sicherheit keine Frauenserie. Würde ich jetzt sagen.
Weiß ich gar nicht. Kann ich nicht wirklich einschätzen.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir auf der einen Seite auch ein bisschen komisch vor, wenn ich dann sage, ich finde es toll.
Geil,
weil sie dann sagt, Moment mal ganz kurz. Also du findest jetzt nackte Frauen toll und Koks toll und aha, okay, alles klar.
Das ist oft so, weil du bist ja auch irgendwie bei Reads oder so, ne? Wenn du dann sagst, Mensch, ist die Serie toll, das ist so großartig und so. Ja, aber da geht es doch die ganze Zeit um Drogen. Das ist schon ganz lustig auch, ja.
Aber da ist es halt auch wirklich extrem und es wird auch... aber eigentlich ist es auch eine Anti-Drogen-Serie, genauso wie die anderen Serien halt auch, die es da gibt.
Ja, also mal ein Beispiel aus der ersten Staffel, an das ich mich doch noch lebhaft erinnere. Er ist irgendwie mal auf einer Party, dann schleppt er da irgendeine ab, geht mit der aufs nächste Zimmer irgendwie in dem Haus, wo völlig fremdes Haus eigentlich. Dann fangen die irgendwie an rumzumachen, sind aber auch beide total blau. Fängt sie an zu kotzen, kotzt irgendwie auf ein Bild oder so, das da an der Wand hängt, wieso weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, oder auf ihn, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kommt dann irgendwie, glaube ich, kommt doch Karen, das ist seine Ex, kommt dann irgendwie, die ist auch auf der Party, die sucht ihn, weil sie gehen will oder so, kommt rein, dann stehen irgendwie so er und sie so gut wie nackt und sie hat gerade gekotzt und also sehr obszön.
Das klingt total toll.
Ist aber toll gemacht. Es ist wirklich und so, dass du dann
lachst. Ich muss echt sagen, ich habe in dem Moment, es klingt nicht so, aber ich habe mich in dem Moment halb tot gelacht.
Ja, das ist zum Kaputtlachen.
Sehr gut
auch durch seine Art einfach. Ja. Also wie er mit dem Leben umgeht, das ist einfach, du lachst dich kaputt. Und was du gesagt hast, ist völlig richtig. Ja. Unter der Folge, du bist echt am Lachen und Lachen und Lachen. Und trotzdem schafft die Serie so eine schön melancholische Gesamtstimmung immer wieder zum Schluss auch... zurückzubringen, die dich auch langfristig irgendwie dranhält, weil es einfach doch irgendwie in der Beziehung so zwischen ihm und seiner Ex-Freundin und seiner Tochter, da gibt es Entwicklung und er verändert sich und er denkt über sich nach, auch wenn er trotzdem immer wieder den gleichen Scheiß baut, aber es sind keine irgendwie statischen Charaktere, die ständig durch dieselben Slapstick-Gags gezogen werden, sondern es ist echt eine Serie irgendwie mit Herz, mit Charakteren, die toll gezeichnet sind, die sich entwickeln, die Tiefe haben, die du verstehen kannst, in die du dich auch irgendwo reinversetzen kannst, so abgefuckt es da irgendwie zugeht. Das ist wirklich extremst hochwertig. Ja. Und was ich ja irgendwie zu der Serie auch immer dazu sagen muss eigentlich, oder was man vielleicht generell mal dazu sagen könnte, der Hauptdarsteller, wenn man das noch nicht weiß, ist schon auch ganz interessant, das ist David Duchovny. Das ist der Mann aus Akte X, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und ich habe Akte X nie geguckt. Ich fand Akte X immer doof, ohne es geguckt zu haben. Und ich fand deshalb auch ihn irgendwie immer doof. Ich hatte, ohne dass ich es mir erklären könnte, so eine Grundabneigung gegenüber David Duchovny.
Hatte ich genauso,
und habe also deshalb eigentlich, als ich so davon gehört habe, mir gedacht, so, oh nee. Dann ist mir aber eben so gesagt worden, dass es anderen genauso ging, aber die Serie großartig ist. Und dann habe ich es halt doch mal probiert. Und mich hat die Serie nach den ersten 5 Minuten gehabt. Das kann man vielleicht auch kurz sagen, die Szene ist auch ganz lustig, er sitzt quasi in der Kirche und dann kommt irgendwie die Nonne und meint, kann ich dir helfen, mein Sohn? Und dann er, ja, ich weiß nicht, glaub nicht. Und dann meint sie, ja, soll ich dir einen blasen? Und dann guckt er so komisch, was geht denn jetzt ab hier in der Kirche, die Nonne? Und es ist halt ein Traum. Aber das ist schon so total skurril und irgendwie lustig, liebenswert doch auch. Er ist sofort irgendwie sympathisch, finde ich einfach. Und das ist die Rolle seines Lebens. Absolut. Das ist er. Also, ich glaube, der spielt sich da einfach selber ein bisschen überzeichnet, aber.
Es ist auch so, er hat, ich nehm das ihm total ab, diese Rolle irgendwie. Also der macht, das ist, die ist wie für ihn gemacht.
Ja, wirklich. Ich glaube, er muss da eben nicht wirklich viel spielen. Das ist das, wodurch es so gut wird.
Und was ich halt auch ganz, was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, ist halt wirklich, dass er halt echt in, also ich glaube in fast jeder Folge wirklich eine andere hat. Und was auch nett ist, man kann es ja sagen, wie es ist, es sind auch ein paar nette Fräuleins dabei. Auf jeden Fall. Also es ist schon, alle haben, also es gibt keine, die echte Brüste hat. Das ist ganz klar. Aber es ist schon ganz, ganz lustig, irgendwie das zu sehen. Und was ich auch total faszinierend finde, ist halt wirklich diese an sich total unrealistischen Sachen, die da passieren, dass du das irgendwie trotzdem abnimmst, dem Ganzen. Weil der sagt 3 Worte und in dem Moment wollen alle ihn unbedingt poppen. Ja?
Aber er steht dann irgendwie auch so teilnahmslos und fast ein bisschen ungläubig da. Und er, irgendwie hast du oft den Eindruck, dass er sich eigentlich denkt, ey, was haben die eigentlich alle für ein Problem? Also verstehen kann ich es ja nicht, aber okay, komm, geh mal.
Ja,
so in die Richtung. Und das ist einfach klasse. Wo du gerade von den schönen Frauen der Serie sprichst, naja, natürlich, die gibt's. Die Serie ist auch deshalb schon ganz nett anzuschauen. Ich finde es aber auch wirklich unabhängig davon, ich finde es einfach sympathisch, dass es mal eine Serie gibt, wo das Thema Sex und irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwie in der ersten Staffel geht es ja dann doch auch mal um so Sadomaso-Zeug und so. Ich finde es irgendwie total cool, dass da mal richtig locker mit umgegangen wird. Einfach, es ist einfach normal da. Das finde ich total angenehm. Ja. Das ist ganz was anderes mal und wirklich, wirklich nett. Und jetzt in der dritten Staffel hat, das wusste ich gar nicht, die gab so einen weiblichen Hauptcharakter auch, die ein bisschen länger mitspielt, die Jackie, sagt jetzt natürlich nur denen, was die es schon gesehen haben, die junge Studentenstripperin und die Darstellerin von der, das ist die Tochter von Susan Sarandon. Das wusste ich auch nicht, das ist krass. Echt?
Okay.
Sieht man aber tatsächlich, jetzt wenn man drüber nachdenkt und ein paar Bilder vergleicht, sieht man es ihnen sogar an.
Was ich auch faszinierend finde, weil du noch gesagt hattest, habe ich heute wieder so oft faszinierend gesagt eigentlich. Das ist mir letztes Mal nämlich aufgefallen.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, ne?
Ja gut, also ich fand jedenfalls sehr faszinierend, dass, wie du jetzt gesagt hast, da mit dem Thema so locker umgegangen wird. Und dadurch, dass damit so locker umgegangen wird, merkst du es irgendwann gar nicht mehr.
Ja.
Das fand ich so komisch, weil am Anfang habe ich es geguckt und da habe ich so ein bisschen gedacht, Oh Mann, ey, wir wissen es jetzt aber. Ich weiß jetzt langsam, wie Brüste aussehen und ich weiß langsam, wie alle möglichen Geschlechtsteile aussehen. Ich muss es nicht jedes Mal wieder sehen, aber es ist, mittlerweile fällt mir es gar nicht mehr auf.
Nee, das ist halt, es ist Californication, da ist das ja so, ganz klar. Ja.
Und das ist irgendwie sehr, sehr witzig. Also, und was ich auch sehr geil finde einfach, ist diese, das Auto, das er fährt.
Ja, der Porsche, der ist klasse. Total zusammengedätscht und überall Dellen.
Ja, nie gewaschen.
Natürlich nicht, gehört sich
also
nicht.
Also ihm ist wirklich alles egal. Ja. Also der läuft wirklich nur rum und lebt einfach. Genau. Also es ist, und wenn es dann aber um die Tochter und die Ex-Freundin geht, dann wird er empfindlich.
Ja.
Und das ist halt das, was immer wieder irgendwie passiert. Also es kommt immer wieder so die Stelle, wo er zu weit geht und dann kommt wieder die Tochter und sagt was und in dem Moment merkst du, oh.
Jetzt geht's ihm an die Nieren, jetzt merkt er, dass er einfach so abgefuckt ist und so. Ja. So, ich habe jetzt hier gerade noch gefunden, das muss ich doch glatt vorlesen, ein Statement der Band, die das bekannte Lied hat, ja. Und zwar haben sie gesagt, Californication ist das Album der Band überhaupt. Wir haben davon 14 Millionen Stück verkauft und einen Grammy gewonnen. Sich einfach den Titel unseres Albums zu schnappen und damit irgendeine Fernsehserie zu machen und uns unserer Identität zu berauben, ist einfach nicht richtig.
Das ist auch frech.
Weißt du, die Red Hot Chili Peppers, diese absolut abgefuckten Koksnasen, die irgendwie die Hälfte ihrer Konzerte verscheißen, weil sie zu dicht sind, die labern jetzt hier von unserer Identität berauben. Oh, schlimm sowas. Die sollten froh sein.
Also, das Album hat mir gefallen.
Californication ist mittlerweile definitiv durch die Serie positiver besetzt als durch das Album, finde ich. Genau. Mhm. Auch, wie gesagt, wir haben es ja am Anfang gleich schon gesagt, diese Serie hält ihr Niveau wirklich absolut. Die zweite Staffel, also die erste Staffel hätte man quasi auch zu Ende gehen lassen können. Das hatte ein sehr schönes, offenes Ende. Es ist aber auch toll, dass es weitergegangen ist. Die Autoren haben es wirklich drauf. Die haben da auch, das klingt natürlich alles sehr, sehr plump und dümmlich irgendwie von den Obszönitäten her. Aber die Skripts und die Dialoge, die haben wirklich Anspruch. Da sind Sachen drin. Manchmal habe ich irgendwie einen Gag echt gedacht, wenn ich jetzt nicht schon 3 Semester Anglistik auch hinter mir hätte, da hätte ich den Witz jetzt nicht kapiert. Wenn irgendwie, also das sind dann wirklich nur so ein Nebensatz, wo einer, es ist mal irgendwann zum Beispiel, hat einer jemanden als Francis Drake bezeichnet. Und wenn man wenn man weiß, die Geschichte von Francis Drake und diese Folge guckt, dann versteht man das. Und das ist ein unglaublich genialer Einfall, da jetzt diesen Namen einzubauen. Und auf dem Niveau sind einfach die Skripts, ja. Also das ist mit obszön und nackt und so und hoho. Aber trotzdem einfach hohes Niveau, was die Gags angeht, was die ernsteren Storyteile angeht, rundum klasse. Und die dritte Staffel, die jetzt eben heute zu Ende gegangen ist. Ist wirklich die beste. Die hat nochmal eins draufgesetzt. Ja. In der Staffel gibt es eine Folge, Folge 8. Mit der haben sich die Autoren wirklich ein Denkmal gesetzt. Ja. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Wahnsinn. Wirklich fantastisch.
Oder welche Folge war das mit dem super genialen Ende? Das war die Folge 6 oder so? Auch in Staffel 3.
Ach so, ja.
Göttlich, göttlich. Ja. Also,
gut.
So geil, weit hergeholt und total übertrieben, aber du sitzt echt da und denkst dir so, wie geil ist das denn?
Ja. Ja, ich merke schon, ihr seid davon relativ schwer angetan.
Ja.
Und vielleicht... Ja. Sollte ich dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben?
Solltest du. Und du hast ja den Fehler gemacht, du hast es ja auf Deutsch geguckt.
Natürlich. Ach so.
Das klappt ja überhaupt nicht.
Ja gut, dann, das kannst
also,
du ja nicht
das machen. Ist wirklich, ich bin natürlich hier der O-Ton-Nazi, das weiß ich schon. Aber bei Californication, diese Serie, die lebt davon, wie der Duchovny diesen Menschen verkörpert. Und das macht, wenn es reicht, zu 50% die Stimme aus. Auch und einfach alles an ihm und das ist ein Gesamtpaket, das kann man einfach wirklich nicht, egal wie gut man seinen Job da als Übersetzer und als Synchronsprecher und so weiter macht, das ist nicht zu erreichen, das geht nicht und das ist schon gerade bei Californication besonders wichtig, sage ich jetzt mal.
Gut, also das Ganze nochmal auf Englisch gucken und dann werde ich wahrscheinlich auch schwer davon begeistert sein.
Ich hoffe vermutlich. Es sehr. Ja. Ja. Wir wünschen es dir beide, glaube ich. Es ja, ist ja, ja. Ist doch bei tollen Serien immer so, man wünscht sich so für jemand anders, dass es auch genießen
guckt,
kann,
das,
oder?
Guckt, das ist toll. Und wenn der andere dann sagt, ja, war toll, dann,
ja, dann ist man glücklich.
Erfolg.
Dann werde ich aber in der nächsten Folge mit dem Manu ja, zusammentreffen ja. bei How I Met Your Mother.
Kriegen wir schon. Kriegen wir schon.
Ja. So, jetzt Dexter gut. gucken und Feierabend machen.
Ja, Dexter gucken, du musst unbedingt Dexter gucken. Gut, dann sind wir durch. Alles besprochen. Wir kommen nächste Woche nochmal, ganz knapp vor Weihnachten. Und würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder zuhört. Wir sagen ganz artig Danke für das super tolle Feedback. Habe ich mich wahnsinnig gefreut über das Wochenende. Jetzt sind echt nette Worte gefallen.
Ja.
Kommt auch weiter auf die Homepage, diesmal ich wieder, watch-th.is und gebt Kommentare ab, was ihr so von Filmen haltet, von Serien haltet, die wir besprechen und so weiter und so fort. Wir versuchen da natürlich auch immer zu reagieren, kann auch mal ein bisschen länger dauern. Vielleicht machen wir einfach nächstes Mal wieder im Podcast selber, dass wir ein bisschen drauf eingehen. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch schöne stressige Restzeit vor den heißen Weihnachtstagen dann.
Viele Filme verschenken.
Genau, viele Filme verschenken. Guckt nicht zu viel Schrott, diesmal in der Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Bis denn.
Gut
läuft. Läuft.
Jo. Entschuldigung.
Oh.
Naja, ich weiß schon, wo ich das hinschneide.
Ja, entstand in der Weimarer Zeit.
Genau.
1779.
Ja, das wollte ich auch sagen. Wollen wir vielleicht loslegen jetzt mal? Manu, hast du endlich irgendeine Begrüßung?
Nee, ich habe ja jetzt einfach gespannt euch zugehört.
Ja, schön.
So, namens Nimrod Antal.
Warte mal ganz kurz bitte.
Ja.
Hört man eigentlich meine Uhr im Hintergrund?
Ich nicht.
Nein, ich auch nicht.
Warte mal kurz, weil die ist extrem laut und ich habe sie jetzt immer abgehängt.
Okay.
Oh, und es schlägt aus hier, geil. Okay. Sekunde, warte mal kurz. Ich muss erst mal die Uhr abhängen, warte mal kurz. Outtake.
Yay! Yeah. Machst du das absichtlich? Du willst für die ganzen Outtakes verantwortlich sein.
Echt, ich lege mir nächstes Mal auch so ein bisschen was zurecht.
Ja, genau.
Schöne Geschichte.
Sag Bescheid, hier, ruft mal an. Dann irgendwie noch ein paar Chatprogramme laufen lassen im Hintergrund. Ich sag dem Nachbarn Bescheid, die sollen klingeln oder so. Dann sieht es auch noch so aus, als hätte ich Freunde hier im Haus und sowas. Oder ich zünd die Wohnung an, dann brennt es hier spontan.
So, da bin ich wieder.
Willkommen zurück.
Ja, keine Ahnung, also mal angefangen eben, aber nicht weit gekommen.
Moment. Und man muss sagen, dass...
Entschuldigung.
Macht nichts.
Grütze, fixe. Irgendwie ein Tropfen Wasser in die Lunge gekriegt. Okay, ich glaube, es geht wieder. So ein Scheiß.
Können wir jetzt?
Ja.
Das hat er mit Absicht gemacht.
Ja, ich wollte auch Outtake. Mal in die Outtakes.
Das hauen wir auch so komplett rein, ja.
Du musst auch Ciao sagen.
Ciao.
Wir haben alle bis dann Ciao gesagt. Du musst auch Ciao
sagen. Stimmt, ich hab's selber gesagt.
Ciao, ciao.
Ciao, ach du Arsch. Ciao, du Arsch.
Ciao.
Wir sind zu essen.
Ciao,
Baby. Oh,
ciao, mal euer Bruce.
Hey, dabei. Sag mal, ich habe irgendwas gehört von wegen, dass Dieter Bohlen und der Schwarze, wie heißt der? Der heißt doch eben, ja, genau, Bruce
boxen.
Danell.
Die wollen Bruce boxen. Danell.
Ja, ja.
Das machen sie wirklich, oder was?
Ich hab keine Ahnung.
Die wollen boxen?
Ja, anscheinend.
Na.
Haben wir einen Kardon boxen.
Echt?
Oh, die wollen Dings, die wollen sich gegenseitig kloppen.
So wieder Raab und so.
Ich würde gern mitmachen.
Ja, ich auch.
Ohne Handschuhe,
mit Hammer. Wenn's geht.
Haben wir eigentlich schon auf Stopp gedrückt?
Nee,
oder
wir können mal auf Stopp drücken. Nee, passt schon. Ich lasse immer nur gern noch ein bisschen hinten rauslaufen, dass da vielleicht noch ein Outtake rausspringen, aber können wir jetzt
also
schon
Stopp.
Und Stopp.